Schönen guten Abend an alle Leute mit gutem Geschmack, die es wieder geschafft haben, diesen herrlichen Podcast Zelluleute sich zu ziehen oder online als Feed, Stream oder whatever hören. Ich begrüße euch herzlichst zu dieser kleinen Freak-Runde filmverliebter, junger, gut aussehender, attraktiver und durchaus erotischer jungen Menschen. Und möchte mal eben die Runde vorstellen. Wir haben aus Berlin Viktor Popp.
Hallo, hier ist Viktor und ich bin müde.
Okay, dann haben wir Patrick Tietz.
Hallo, guten Abend.
Und wir haben David
Gottwald.
Gottwald, genau, Entschuldigung.
Ja, genau. Hallo aus Zürich und ich bin ebenfalls müde.
Und wir werden am Ende des Podcasts zum Review von Triangle auch noch den Podcasten-Pol zuschalten.
Mein Name ist Podcasten-Pol und ich unterstütze diesen Podcast.
Das ist nett. Nun gut, wir haben für alle, die jetzt zum ersten Mal zuschalten, so wie man so schön im Fernsehen sagt, was bei uns völlig obsolet ist, weil wir ja gar nicht live senden, aber für alle, die sich dieses Ding gezogen haben, wir befinden uns jetzt im zweiten Teil eines längeren oder in die Länge gezogenen Podcasts zum Thema Coming-of-Age-Filme. Wir hatten letztes Mal meine Top 10 oder meine 10 Vorschläge abgefrühstückt und von Viktor hatten wir vier, fünf oder sechs Filme schon genannt und er wird jetzt die restlichen nennen. Danach kommen Patrick und David noch und dann werden wir zusammen Triangle reviewen, was jetzt eigentlich viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil wir es jetzt dreimal hintereinander angekündigt hatten, was dem Film den Anschein gibt, als wäre was total Besonderes. Aber darüber können wir uns nachher streiten. Ich würde sagen, Viktor, mach mal weiter. Ich glaube, 4 Filme oder sowas müsstest du noch übrig haben, die du unseren Zuhörern nahelegen möchtest.
Okay, ich werde jetzt weitermachen. Bevor ich weitermache, möchte ich noch etwas sagen zu dieser Coming-of-Age-Geschichte, weil ich das letztes Mal verpasst habe und ich es auch ein wenig fatal finde, so etwas zu verpassen. Coming-of-Age-Filme, wenn man das hört, sind kein Genre. Coming-of-Age ist ein Sujet. Wie soll ich das erklären? Ein Genre sind Komödien, sind Western, sind Kriminalfilme, sind Thriller oder Horrorfilme. Das heißt, man kann an einem Samstagabend sagen, ich habe heute Abend Lust auf einen Horrorfilm und das zieht dann auch die Leute. Damit kann man einen Film auch verkaufen. Kein Mensch geht ins Kino, um einen Coming-of-Age-Film zu sehen, zumindest keiner, den ich kenne. Das heißt, Coming of Age ist ein erzählerisches Element oder ein Bedeutungselement, das sich durch die Genres zieht und auch von Film zu Film. Gerade wenn man den letzten Podcast gehört hat, waren das ja teilweise so diversive Genres, dass sie eigentlich gar nichts gemein haben, eben außer dieses Sujet. Deswegen stelle ich jetzt einen Film vor, den ich zu Teilen für einen Coming of Age-Film halte, und das ist Der Exorzist von William Friedkin. Diesen Film kennen alle, nehme ich an.
Ja.
Ja.
Ja, ja. Ja. Ganz, ganz bedächtig und
ja.
Vorsichtig.
Okay. Warten, was kommt, ja.
Warum Der Exorzist ein Coming-of-Age-Film für mich ist, weil er genau in die Zeit fällt eines jungen Mädchens, in dem ihre Sexualität nach und nach erwacht, beginnt mit der Menstruation. Wie alt ist sie in dem Film? Vielleicht 11, 12 Jahre. Sie wird dann in dem Film eben von einem Dämon heimgesucht, von Pazuzu, dem Windteufel, wie auch immer, und durchläuft im Rahmen dieser Handlung eine Transformation zu einem besessenen Mädchen eben. Und die Eltern von der Medizin im Stich gelassen. Nicht mal die finden raus, was sie hat, weil Schizophrenie können sie dann wohl ausschließen. Wenden sich an einen katholischen Priester, der ihr dann den Teufel austreiben soll. Das Tolle an dem Film ist, beziehungsweise das selbst heute noch Schockierende ist, dass er unglaublich mit diesen sexuellen Elementen spielt. Und er nimmt sich auch Zeit dafür. Es gibt eine Szene, Es beginnt eigentlich damit, dass es dann eine Party gibt bei dieser Familie und das Mädchen irgendwann nach unten kommt in ihrem Nachtkleid und auf den Teppich pisst. Der nächste große Schock, der sich dann erzählt, ist, wie die Mutter irgendwann in das Zimmer von dem Mädchen kommt, weil sie unglaubliches Geschrei hört und das Mädchen mit einem Metallkreuz masturbiert. Und sie hat sich wohl dadurch dann auch die Vagina zerrissen. Es ist alles voller Blut und schreit dann auch die dementsprechenden Sachen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt hier nennen kann. Ich weiß ja nicht, wer zuhört.
Noch niemand.
Das kann man dann so weiterknüpfen und weiterspinnen. Gerade bezogen auf diesen katholischen Priester, ein alter Mann, der einen jungen Priester zur Seite gestellt bekommen hat, der ihm dabei assistieren soll. Und dieser junge Priester schafft es dann tatsächlich, hier den Teufel auszutreiben, indem er sie auf den Boden presst, wirkt und damit den Dämon in seinen Körper dann einverleibt und sich aus dem Fenster stürzt, um sich umzubringen. Was man wunderbar lesen kann, auch so wie es aufgelöst ist, filmisch in den Einstellungen, dass er eigentlich derjenige ist, der, wie soll man es sagen, sie entjungfert und als katholischer Priester damit eigentlich somit die größte Sünde begeht, nämlich der Pädophilie und der Zölibatbrechung und dadurch quasi eine Einladung an den Dämon schickt, Besitz von ihm zu
erhalten. Das ist ja völlig unrealistisch. Sowas gibt es doch im echten Leben überhaupt nicht. Pädophile Priester.
Ich hatte eine... genau. Und deswegen ist der Exorzist auch ein toller Coming-of-Age-Film, obwohl er natürlich als Genre dem Horror zugehörig ist. Übrigens ein anderer Film, der genau auf dieselbe Schiene eintrischt und vielleicht eindeutiger dieses Coming-of-Age-Sujet bedient, ist Carrie, der Satans jüngste Tochter von Brian De Palma. Den kennt ihr ja sicherlich.
Ja, und da fällt übrigens auch, wenn ich ganz kurz diese Anekdote einwerfen darf, passt, finde ich... Wir müssen für die Zuhörer vielleicht sagen, dass wir dieses Stück schon mal aufgenommen haben und es jetzt wiederholen. Von daher kommt, ist es nicht mehr ganz so authentisch wie vorher. Aber ich wollte nur kurz zum Besten geben, dass ich ein Buch von Stephen King über das Schreiben gelesen habe, wo er also halb autobiografisch, halb ein Tipp, Ratgeber für junge Autoren. Und ich habe es mir mehr wegen dem autobiografischen Teil geholt, bevor jetzt viele Anfragen kommen, wann mein Buch erscheint. Aber da beschreibt er eben, dass diese Carrie-Figur, die er da erschaffen hat, dieses Mädchen, dass er sich das abgeschaut hat von einem Mädchen aus seiner Klasse, damals als er in der Schule war, aber irgendwo auf dem Land in der Schule, ist auch schon etwas länger her. Und da war wohl immer so eine bestimmte Gruppe in jeder Klasse von Kindern, wo die Eltern überhaupt kein Geld hatten und die immer in denselben Klamotten kamen. Und da war eben ein Mädchen, das wurde die ganze Zeit getriezt, wie man so schön sagt, von ihren hübschen Klassenkameradinnen. Und irgendwann hat sie wohl den ganzen Sommer durchgearbeitet und hat sich so richtig schickes Outfit zugelegt und kam dann total stolz und strahlend in die Schule und hatte gehofft, nun Anschluss zu finden und wurde dann von diesen Mädels, anstatt aufgenommen zu werden, noch bitterer fertig gemacht und ist danach wohl psychisch total zerbrochen, war dann total apathisch, hat dieses Dress zwar weiterhin immer angehabt, also die hat immer dieselben Klamotten angehabt, war aber nur noch wie so ein Geist und mir ist jetzt auch noch gerade eingefallen, dass die sich wohl umgebracht hat, viele Jahre später. Und von dieser traurigen Geschichte, die hat er zum Anlass genommen, eben dieses Carrie-Ding zu schreiben. Und von daher ist der Film, also auch das Buch, von der Realität inspiriert. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Victor
Frage. Was ja auch sein Debütroman war, soweit ich weiß.
Nein, es war nicht sein Debütroman. Aber ja? Es war so, er hat jahrelang, also ich weiß nicht, vielleicht war es sogar sein Debütroman, der, also zumindest der erste, der rausgekommen ist, weil er hat als Lehrer gearbeitet, hat ewig Bücher geschrieben und immer dann so ein paar Euro für Kurzgeschichten und bekommen. Irgendwann hat sein Manager angerufen, hat gesagt, ich habe einen Buchvertrag für Carrie bekommen. Und er hat sich gefreut und hat er wohl gesagt, sitzt du oder sowas. Und dann hat er gesagt, ja, weil es sind $300,000. Und dann hat er geschrieben, dass dieser Manager ihm 10-mal nochmal buchstabieren und wiederholen musste, um wie viel Geld es ging. Und er nur noch auf dem Küchenboden saß und seine Frau reinkam und gedacht hat, was ist mit ihm los, weil sie wohl total am Abgrund standen. Und das war sein Durchbruch. Also insofern hast du recht.
der Anfang des Films ist wirklich unglaublich. Das muss man sich ja vor Augen führen. Stell dir vor, du bist das unbeliebteste Mädchen einer Highschool, der Hölle auf Erden. Niemand, du hast keinen einzigen Freund, alle finden dich unattraktiv. Jedes Wort, das du irgendwie äußerst, wird darüber wird sich lustig gemacht. Und du kriegst deine erste Regelblutung nach dem Sportunterricht vor den ganzen anderen Bitches in der Dusche. Und die anderen, anstatt dass sie dir helfen, bewerfen dich mit ihren Tampons. Teuflischen Lachen. Das ist Wahnsinn. Das ist toll, eine tolle Idee, um sofort die Fronten auch klar zu machen am Anfang des Films. Da braucht man keine lange Entwicklung, sondern man steigt sofort ein und das habe ich bis heute nicht vergessen. Ich habe jetzt ein Problem und zwar, ich hatte eine Liste, auf der ich die ganzen Filme aufgeschrieben hatte. Diese Liste finde ich nicht mehr und ich kann mich auch nicht mehr so genau an die Filme erinnern. Es waren aber wirklich tolle Filme drauf.
Das kann ja jeder behaupten.
An die ich mich leider nicht mehr erinnern kann. Und das Problem ist, auf dem Zettel waren auch meine ganzen Notizen zu den Filmen. Da war zum Beispiel ein japanischer Film, der Sado heißt, von Yoichi Higashi. Es fällt mir jetzt ein bisschen schwer, ohne die Notizen da frei was zu dem Film zu sagen, weil ich so viele im Kopf habe. Oder Brooklyn Crooklyn von Spike Lee. Kennt den jemand zufällig?
Brooklyn Crooklyn, ich glaube, ist das ein Schwarz-Weiß-Film?
Nee, das ist ein Farbfilm über einen kleinen Jungen, der eben in Brooklyn aufwächst, mit allen Sorgen, die man so hat als kleiner schwarzer Junge in Brooklyn.
Okay,
ja, dann. Aber vielleicht kann man es ja auch im Geheimnisvollen lassen und ich würde gerne das Wort dann weitergeben an Patrick oder an Carsten. An David. Nee,
Patrick oder David. Ich würde sagen, ja, David, du hast dich ja bestimmt bestens vorbereitet.
Ja, habe ich nicht. Doch, habe ich. Und zwar, aber ich weiß halt nicht, ob das Coming-of-Age-Filme sind, aber da der Herr Popp das vorhin so schön entkräftet hat, kann ich mir da ja jede Freiheit rausnehmen. Das finde ich
gut. Nee, das Sujet, wie er gesagt hat, hat ja schon seine Charakteristika, wie ich auch
gesagt habe. Ja, natürlich.
Aber wir werden einfach bei jedem Film, den du falsch nennst, werden wir einfach...
Einspruch erheben,
genau. Dich rausschmeißen und auf den Dorfplatz tragen und teeren und federn.
Alles klar, dann freue ich mich da schon drauf.
Ja.
Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt Coming-of-Age-Filme sind oder nicht. Und ob es schon, wenn sie schon genannt wurden das letzte Mal, fallt mir bitte ins Wort, dann lassen wir die Besprechung, weil wir haben ja dann letztes Mal schon den Film dann durchgekaut.
Hast du aber nicht gerade das beste Gedächtnis, kann das sein?
Nee, hab ich bin ja auch kurz vorm Einschlafen, von daher darf ich das. Nee, also okay. Mein Platz 10 ist Kids. Ja, fällt der da drunter?
Ja.
Ja, geil.
Dicken Sack.
Hey, Dicken Sack, ja, das ist mal
geil. Ich habe einen von den Skatern kennengelernt, die im Park diesen Typen zusammenschlagen. Als ich in New York war. Nur so am Rande. Ich kenne Stars.
Cool. Hat er eigentlich danach nochmal irgendwas gemacht oder hat er nur dicken Sack?
Ja, ich glaube, er hat da nur mal, das war ja auch eine Extra-Rolle. Also der war ja mehr Komparse und ich glaube, ich hab mit dem keinen Kontakt. Also von daher, ich weiß, er hat uns das nur ganz stolz erzählt. Und durch ihn sind wir dann überhaupt, haben wir dann den Film uns im Kino angeguckt.
Okay. Ja, aber das ist so ein typisches Beispiel für eine total lustige deutsche Synchro, Dicken Sack. Ist doch, glaube ich, die deutsche Synchro, ne?
Ja, genau. Du hast einen Dicken Sack.
Dicken Sack. Ja, ewig geil. Finde ich geil. Ja, was gibt es zum Film groß zu sagen? Coming of Age. Ja, glaube ich, beschreibt das so ziemlich am besten. Kann das sein?
Ja. Tolles Porträt der amerikanischen Jugend, würde ich sagen.
Ja, aber ich fand's... Lustigerweise fand ich es damals, ich keine Ahnung, mit wie vielen Jahren ich das geguckt habe, müsste so mit 14 gewesen sein, 15. Ich fand es damals, habe ich das schon gecheckt, dass das total überdreht war, geschauspielert, dass das aber, oder ich habe, nee, Quatsch, anders ausgedrückt, ich habe gedacht, es wäre total überdreht und total überspielt. Aber wenn man sich das anguckt und vor allen Dingen heute, das ist, glaube ich, nicht so weit von der Realität entfernt gewesen. Also diese totale übertriebene, tagelange Kiff- und Saufgelage und jeder fickt jeden und egal was passiert und AIDS hin und her, ist alles egal. Glaube ich, das war gar nicht so weit von der Realität entfernt. Ich habe es bloß als Kind so empfunden, als wäre es, also ich habe es nicht geguckt wie, oh, boah, das so läuft das ab real, sondern so läuft das in der Realität wirklich ab, sondern es war für mich irgendwie nur mehr so ein Entertainment-Film. Ging es euch auch so, dass ihr das so übertrieben wahrgenommen habt?
Überhaupt nicht. Bei mir war es eher so, dass es für mich wie ein Spiegel war. Aber,
ohne Scheiß. Aber nicht auf das AIDS-Thema bezogen. Aber das war, ich war ja meine ganze Jugend über drogenfrei. Und als ich 20 war, war so eine kurze Befreiung. Nein, wirklich. Ich habe bis ich 20 war überhaupt nichts angefasst. Also weder Alk noch irgendwas. Und dann kam bei mir so eine Befreiungsphase. Und dann sah es bei mir zu Hause, als ich dann alleine gewohnt habe, teilweise genauso aus wie bei denen. Also dass da ein Haufen Leute waren, es war Sommer, alle mit nacktem Oberkörper und es wurde vor allem konsumiert. Aber
waren da auch Leute, die den AIDS hatten?
Nee, eben nicht. Dieser Aspekt war bei mir zum Glück nicht
Das vor. Kann man ja irgendwie jetzt nicht so wissen, oder? Also darum geht es ja, glaube ich, auch in dem Film dann ein bisschen.
Nee, vielleicht, ja. Also beziehungsweise wurde in meiner Wohnung kein ungeschützter Geschlechtsverkehr, das kann ich jetzt auch nicht so sagen.
Sind auch keine Leute mit Sticker auf dem Kopf rumgerannt, ich habe AIDS, also das stand fest.
Genau, also die hatten dann immer eine Armbinde.
Alles aber klar. Ich kann jedem Fan des Films nur empfehlen, mal das Drehbuch zu lesen. Man findet das ja im Internet auf einschlägigen Seiten, weil die Grundidee des Films war damals, also aus Produzentensicht, das Drehbuch von jemandem zu schreiben, der wirklich so gelebt hat und so aufgewachsen ist. Ob das jetzt stimmt oder nicht, also ob er so gelebt hat, weiß man nicht. Das war Harmony Korine, der damals nur 18 Jahre alt war. Und er stand danach mit dem Regisseur des Films heftig auf Kriegsfuß, weil er gesagt hat, da hat er Aspekte beigefügt, die eben so ins Polemische gehen und so ins Übertriebene, dass es eigentlich kein Abbild mehr dieser Generation war. Also wer den Real Deal, sage ich mal, lesen möchte oder mitbekommen will, der sollte sich echt mal das Drehbuch ansehen.
Und wer auf den Geschmack gekommen ist, kann mir irgendjemand helfen, wie der zweite Film von den Machern hieß, mit diesem Skater-Jungen?
Das war Ken Park. Das war auch nach einem Drehbuch von Harmony Korine und danach hat er den Regisseur auch verflucht, ein zweites Mal sozusagen.
So, so viel zum Thema, aus Fehlern lernt man.
Ja. Und Ken Park, das Drehbuch ist auch um Längen besser als der fertige Film dann am Ende.
Ken Park sagt mir jetzt gar nichts. Aber wenn ich das jetzt hier google, der erste Bildertreffer, da liegt ein Junge mit vollem Haar und einem Piercing oben rechts in der rechten Augenbraue zwischen zwei nackten Schenkeln. Kann das sein?
Und das sind die Schenkel der Mutter eines Freundes.
Ja. Okay, dann muss ich mir den Film angucken.
Den musst du dir aus, wenn dir dieser Aspekt zusagt, sind da noch ein paar andere Sachen in dem Film, die extrem erotisch sind. Also so viel kann ich dir sagen, aber es ist ein sehr, genau wie Kids, sehr schwer verdaulicher Film trotzdem.
Ken Park hat so eine absurde Szene, diese Geschichte da mit dem Skaterjungen und seinem Schlägerdad. Und der Schlägerdad nennt ihn immer du Schwuchtel, weil er Skater ist, keine Ahnung. Und irgendwann gibt es dann die Szene, wo der Junge nachts wach wird und der Vater versucht, ihm einen zu blasen.
Ja.
Also so muss man sich den Film vorstellen. Da besteht eben aus ganz vielen kleinen Mikrohandlungen, die dann nacheinander abgefeuert werden.
Der Vater übrigens gespielt von einem der Hauptdarsteller der Prison Break Serie. Und zwar dieser etwas kahlköpfige, dicke, kleine Assi. Aber der
Sex,
auch...
Sex mit einem silikongefüllten Ex-Cheerleader, dem das Altern schwerfällt.
Er ist ein Mann auf der Suche nach Liebe und das muss man so akzeptieren, denke ich.
Okay. Gut. Ich fand auch die Szene in Kids, wo der dann hoch ist und das Mädchen dann, ja, lass uns, keine Ahnung, lass uns heiraten oder du bist die Beste und sie sagt dann so zwei, dreimal, ja, bin ich echt die Beste, liebst du mich? Ja, ich liebe dich und der will halt nur die ganze Zeit dann und diese Kussszene, ich fand die nicht unerträglich, sondern ich fand es irgendwie so, es war irgendwie, ja, keine Ahnung, schon zu viel des Guten. Obwohl ich überhaupt keine Probleme habe mit sowas, aber das hat irgendwie, ja, die haben das halt richtig geschafft, dass man irgendwie fast schon angewidert war.
Dickensack.
Ja.
Dickensack. Wenn der Film für irgendetwas in Erinnerung bleiben sollte in 100 Jahren, dann ist es wirklich die deutsche Synchro mit dem Dickensack.
Ja, auf jeden Fall, das wird es bleiben.
Die habe ich mir zum Glück nicht angeguckt, aber...
Oh war, doch, musst du
mal. Doch, schau mal, allein wegen Dickensack, bitte.
Dickensack?
Okay, David, fahr fort.
Ja, Platz 9, die Reifeprüfung hatten wir letztes Mal schon, können wir überspringen, glaube ich, oder hatten wir ja, oder? Mit dem Dustin Hoffman hatten wir. Dann Platz 8 hatten wir, glaube ich, auch schon, oder verwechsel ich das jetzt mit einer anderen Top 10? Good Will Hunting.
Hatten wir nicht, aber ist ein guter Film.
Ja, genau, hatten wir nicht. Um was geht's nochmal? Gott, wenn ich nicht so müde wäre. Ja, auf jeden Fall. Ach genau, Matt Damon ist hochbegabt. Keine Ahnung, er weiß das oder weiß das nicht und löst dann irgendeine Formel an der Schule, die an der Tafel steht und alle denken, es wäre unlösbar oder beziehungsweise der Lehrer denkt sich eh, naja, die kann eh keiner lösen und er löst sie dann halt. Und Lehrer gespielt von Robin Williams?
Ja.
Ja, genau. Und ja, dieser Clinch und dieses, die Stimmung, wo die in dem Klassenzimmer sind und wo du merkst, dass der Lehrer, also Robin Williams, versucht, die Fassung zu behalten, was ja zu 99% auch ihm gelingt. Bloß bei ihm rastet er dann aus und will ihn an die Gurgel und tut das, glaube ich, dann auch. Diese Blitze, die da zwischen den Zweien hin und her machen, das ist der Hammer. Also ich finde überhaupt diese ganze Auflehnungs-Coming-Age-Geschichte ist da extrem geil verfilmt worden.
Ich war damals sehr gerührt von diesem, das Verhältnis, das zwischen Robin Williams und Matt Damon erzählt wird, eben zwischen Lehrer und Schüler, die sich dann auch befreunden. Und ich habe den Film mit meiner Mutter gesehen, mit meiner lieben Mutter, und sie war auch sehr gerührt.
Möchtest du sie an dieser Stelle vielleicht grüßen?
Nein. Grüßen sie alle. Nein.
Gut. Nein. Ja. So lieb ist sie dann auch nicht.
Okay, ich werde ihr diesen Podcast auf irgendeinem Wege zukommen lassen. Aber
am besten auf Kassette, ja.
Okay.
Der andere Snoopy, der da mitgespielt hat, wo irgendwie nichts richtig kann, also das immer, wenn der mitspielt, frage ich mich, warum sie gerade den ausgewählt haben. Der Gegenpart. Du meinst
Ben Affleck?
Oh ja, das ist so eine Sandra Bullock für mich, keine Ahnung warum. Aber obwohl
hat er nicht auch mit Matt Damon zusammen den Film Regie geführt?
Ja, genau, ja.
Ich dachte, die haben Drehbuch geschrieben.
Dogma war
das. Sie haben das Drehbuch geschrieben und sie haben eigentlich das Drehbuch geschrieben, um selbst spielen zu können.
Ah, das macht Sinn. Okay, dann macht das jetzt Sinn, ja. Weil er passt da irgendwie, passt er nicht rein, finde ich irgendwie. Das ist auch so ein, Pearl Harbor Schauspieler, weißt du? Den kannst du so reinstellen, der soll dann von mir aus 2,5 Stunden durch die geilen Bombast Kulissen da laufen, aber er soll bitte irgendwie nicht Nahaufnahme und nicht schauspielern dürfen. Keine Ahnung, es gibt sicherlich mit ihm auch Filme, die total grandios sind, die dürft ihr jetzt nennen, wenn ihr wollt, aber ich kenne keinen, wo er herausragend ist und absolut fesselnd und mich nicht mehr loslässt. Selbst dieser Film mit Samuel L. Jackson, wo die auf der Straße anhalten, wie heißt der nochmal? Ich bin dem nie richtig überzeugt gewesen. Geht's irgendjemandem genauso, oder?
Ja, mir auch. Also bis jetzt ist er mir auch nur als 0815 Schauspieler aufgefallen. Und den Good Will Hunting, den fand ich eigentlich auch ziemlich klasse, weil der auch mich an meine Jugend erinnert hat. Man hat mein Genie bis heute noch nicht entdeckt.
Okay. Und zu erwähnen noch ganz kurz die wirklich fabelhafte Musik von Elliott Smith, der sich ja irgendwann dann ein Messer ins Herz gerammt hat, weil es ihm gereicht hat, nehme ich mal an.
Davon jetzt würde ich auch ausgehen. Okay. Also, dass es ihm gereicht hat.
Ja. Gut, dass da niemand weiter einen Einspruch erhebt zu Ben Afflecks Schauspielkünsten, gehe ich davon aus, dass ich recht habe. Deshalb gehe ich jetzt auf Platz 7. Platz 7 ist bei mir Whale Rider, falls den jemand kennt. Und zwar, an den Reaktionen sehe ich, dass ihn niemand kennt, ist das auch so ein Film, der nur alle paar Jahre oder Jahrzehnte überhaupt vorkommt, weil er extrem, keine Ahnung, die Geschichte ist halt extrem selten verfilmt, wenn überhaupt verfilmt worden. Und zwar geht es um eine Stammesführerin, die noch Kind ist und die Nachfolge von ihrem Stammesführer antreten soll. Und zwar waren das bis jetzt immer Männer und sie ist halt ein Mädchen, ein kleines, ein 12-Jähriges. Sie heißt, also ihr Name ist Pai. Und der Stammesführer meint halt so, also kurz überflogen, meint der Stammesführer, das geht wohl nicht, das ist ein Mädchen, das kann nicht sein, wieso, ist das der einzige Nachfahre? Und der ganze Film dreht sich darum, dass sie die Stammesführerin werden will und die alle davon abraten und es doch den nächsten männlichen Part übernehmen lassen soll. Und sie kämpft aber dafür und das wird gespielt von Schauspielerin, hieß die Markeisha Castle Hughes. 12-jähriges Mädel, glaube ich, war damals 14 und
was das jetzt genau mit dem Wal zu tun hatte. Ich glaube, die Kultur dort ist, glaube ich, hat mit Walen viel zu tun gehabt. Also die haben das, glaube ich, verehrt wie andere Elefanten oder Hunde. Also
in was für einem Kulturkreis? Das wollte ich schon die ganze Zeit fragen. Indianer, spielt es in der heutigen Zeit?
Ja, genau, es spielt in der heutigen Zeit, aber ich habe gerade keine. Doch hier, Maori-Bewohner der neuseeländischen Küstenortes Wangara.
Aber welcher Kulturkreis verehrt Hunde? Das wollte ich wissen.
China. Nee, Quatsch, keine Ahnung.
Speisekarte.
Aber es ist auch eine Verehrung, die Speisekarte. Nee, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nur so als Beispiel genannt, weil ich, wie gesagt, es ist extrem lange her, dass ich den Film geguckt habe. Ich habe ihn bloß noch so extrem in Erinnerung. Produktionsjahr war 2002. Und ist halt so extrem emotional gemacht, der Film. Und wo das jetzt genau spielt, verdammt. Whale Rider, können Sie ja später nochmal zusammenfassen.
Wenn es Maori Neuseeland ist, dann spielt er in Neuseeland, nehme ich mal schwer an.
Ja, habe ich ja gesagt, Maori Seeland, genau, Neuseeland. Ja,
ich kann mich erinnern, dass das kleine Mädchen, war die nicht für den Oscar nominiert?
Ich glaube schon,
Weil die war voll niedlich.
Ja, genau, so eine ganz niedliche, so ein bisschen wie Momo sah die aus.
Ja, genau, mit schwarzen Haaren, und ich erinnere mich an das Bild, wie sie in diesem viel zu großen roten Stuhlsessel saß bei der Verleihung und gelächelt hat mit leuchtenden Augen. Es war die Nacht ihres Lebens.
Genau, und ihr Opa oder ihr Schwiegervater, Opa, keine Ahnung, der halt die Nachfolge dann bestimmen muss, der ist so ein ganz griesgrämiger Typ. Genau, ihr Großvater Koro ist es. Und ja, der hat halt irgendwie was dagegen und rechnet nicht damit, dass sie sich jetzt da aufbäumt und die Nachfolge einfordert. Und das ist extrem emotional alles gefilmt. Dann kommt immer dieser Wal. Es hat so ein bisschen Symbolwirkung, dieser Wal. Man kann da seinen ganzen eigenen Scheiß, glaube ich, rein interpretieren. Das ist so ein Film, den guckt man sich an, und das ist einfach so, man fühlt sich gut dabei, wehmütig. Da kommen tausend Gefühle, und nach dem Film kann man eigentlich gar nicht direkt erklären. Man kann es nicht so richtig fassen. Das ist mehr so symbolisch alles. Auf alle Fälle angucken, Whale Rider. Ja, kommen wir jetzt zum Platz 6. Bisher habe ich mich richtig gut gemacht. Coming of Age hat immer getroffen, oder?
Ja, du bist...
Geil. Dann kommen wir jetzt zu einem, wo es 50-50 ausgehen könnte. Ein Film, den ich total liebe, mir aber irgendwie bisher nur zweimal angeguckt habe, obwohl ich mir jeden Tag angucken könnte, ist Cashback. Ich hoffe, den kennt jemand.
Was zum Teufel ist Cashback? Es klingt nach einem Patrick Swayze 80er-Film.
Ja, deshalb werde ich auch den nie ausleihen, oder beziehungsweise werde nie darauf gekommen, weil es mir genauso ging. Was zum Teufel ist Cashback? Habe ich mir auch gedacht. Und zwar kommen viele nackte Frauen drin vor. Unter anderem auch das Busenwunder aus England mit diesen Riesenboobs. Also nicht diesen unechten, sondern diesen Riesen.
Samantha Fox.
Falsch. Noch eine andere. Keine Ahnung, wie die jetzt heißt. Es kommen jedenfalls viele nackte Frauen vor und sehen seine Fantasie. Bla bla, kommen dann ständig es stehen dann nackte Frauen im Supermarkt, und alles wird in der Zeitlupe, geht er durch den Supermarkt und sieht Frauen mit Einkaufskörben in der Hand, die vor ihm, wenn er vorbeigeht, langsam das Hemd ausziehen und sich entblößen, und das ist alles so seine Fantasie. Und es geht praktisch. Ich lese mal den Text vor, der das ganz gut beschreibt, weil es auch wieder so lange her ist, dass ich den Film geguckt habe. Und zwar geht's
Das ist der, wo auf dem Cover irgendwie nackte Frau im Einkaufswagen oder so.
Exakt, ein Einkaufskorb, ja. Um sich von Liebeskummer abzulenken und das Sinnvollste aus seiner Schlaflosigkeit zu machen, übernimmt Kunststudent Ben die Nachtschicht als Reinigungskraft in einem Supermarkt. Dort macht er Bekanntschaft mit der schöneren Kassiererin Sharon, die ihm bald besser gefällt als seine Verflossene, und perfektioniert seine Fähigkeit, zuweilen Kraft seines Willens die Zeit anzuhalten. Das ist auch noch so ein Aspekt. Er kann dann für sich die Zeit anhalten und sieht halt dann die Frauen
ständig. Und ihr unter den Rock gucken.
Und
gucken,
genau. Ja. Und es ist auch so eingebettet, dann gibt es immer so Flashbacks, wo er zurück in seine Vergangenheit geht als Kind, was ihn dazu geführt hat, dass sie die Schönheit der Brüste und die Frauen und Popos und alles so anzieht, dass er als kleines Kind, glaube ich, seine Cousine oder irgendeine Freundin von der Cousine die Treppe hochgegangen ist, völlig nackt, und mit einem Badehandtuch nur im Kopf und dann war fasziniert und musste zugucken, wie die hochläuft und wie der Arsch sich bewegt hat und sie hat sich halt umgedreht, hat das gesehen und hat aber nichts dagegen gemacht, hat ihn noch kurz gucken lassen und hat dann die Tür zugemacht und solche Flashbacks in die Vergangenheit, seine Kindheit kommen halt immer wieder vor.
Ist das ein Film aus den 80ern? Das klingt wirklich nach so einem 80s-Film.
Nee, das ist sogar
2006.
Genau, 2007 ist er gedreht, also ja genau, 2007 fertig gewesen, 2008 erschienen. Auf alle Fälle angucken, bester überhaupt Geheimtipp, den man haben kann. Und man wird nicht enttäuscht sein, allerdings, wie gesagt, sehr speziell. Angucken, Cashback, total bescheuerter Name. Ich weiß nicht, ob das der Originalname ist, aber ich gehe mal davon aus, das ist, glaube ich, schon Cashback.
Ja, ist der Originalname.
Ja, super Film. Ja, Platz 5, City of God.
Super. Ja, ich habe zum Victor letzte Woche noch gesagt, scheiße, wir haben den wichtigsten, einen der wichtigsten, vor allem spannend, weil er aus einem ganz anderen Kulturkreis ist, Coming of Age, will man vergessen, aber auf den guten David ist halt noch Verlass.
Na, siehst du. Auf einen muss ja noch Verlass sein hier. Nee, keine Ahnung. Braucht man, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Das ist so dieses typische, ich bin im Ghetto, kann irgendwie nichts erreichen und muss jetzt aber mich als Gangster beweisen. Und ist, glaube ich, auch mit einer Liebesgeschichte eingebettet und er hat auch, glaube ich, dann immer Zweifel, ob das jetzt wohl richtig wäre und so. Aber halt, was den Film halt für mich besonders gemacht hat, ohne diesen Zeigefinger und immer irgendwas besser machen zu wollen und eine Lösung ständig parat zu haben, dass nach jedem Dialog merkst, jetzt wollte der Regisseur noch eine Lösung reindrücken und fühlt sich doch mal besser und man fühlt sich aber irgendwie nicht besser und das glaube ich ganz gut so, weil es wird sich da nichts ändern in den Gegenden. Niemals, glaube ich. Einfach das wird.
Also man sollte vielleicht erwähnen für die Zuhörer, dass der Film nicht in irgendeinem, weil du sagtest Ghetto und Gangster, dass der Film in Brasilien spielt, in den Favelas.
Genau. Aber vielleicht sollte man auch kurz erwähnen, er ist ja nicht gezwungen, dieser Protagonist Muscapé Gangster zu werden. Das Tolle ist ja, dass er es schafft durch Kunst und Kreativität, nämlich er entdeckt die Fotografie für sich, den Absprung zu schaffen.
Du hast recht.
Und das finde ich super. Das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Ja, ich habe das jetzt, genau. Wenn da noch mehr Aspekte drin sind, kannst du das ruhig sagen, weil es ist auch wieder schon, der ist, glaube ich, wieder 5, 6 Jahre her, wo ich den geguckt habe.
Es gibt übrigens zu der ganzen Geschichte dann auch noch eine Serie. Und zu dieser Serie gab es dann auch wieder einen Film. Also die Serie lehnt sich, die heißt dann nämlich nicht City of God, sondern City of irgendwas oder irgendwas of God.
City of Man,
genau. Und das geht über zwei Freunde, die eben in einer ähnlichen Situation sind. Und dazu gibt es einen sehr guten Spielfilm, der dann am Ende dieser Serie ist. Und diese beiden Hauptprotagonisten werden echt über Jahre gefolgt. Und der Spielfilm spielt dann eben ein paar Jahre später, wie es denen jetzt ergeht. Und es ist auch, glaube ich, genau wie bei City of God, sind die Schauspieler auch wirklich alle aus dem Ghetto genommen. Und City of God ist eine wahre Geschichte, sollte man auch noch dazu erzählen.
Ja. Okay.
Es gab eine Sache in City of God, die ich super fand. Gerade der Anfang des Films ist ja sehr zersplittert. Er erzählt ja dieses Kaleidoskop in diesem Ghetto, in diesen Favelas, aus vielen kleinen Geschichten, die sich da in der Nachbarschaft ereignet haben. Und irgendwann kommt er doch zu dieser Story von der Nachbarin, die verheiratet war und dann
der Banane.
Fremdgeht und diese Banane werde ich nie vergessen. Ich fand die, dass man sie auch sieht tatsächlich, die Banane, das hat wirklich einiges angefeuert, sage ich mal. Ja.
Also muss dazu sagen, eine Nachbarin hat ihr erzählt, hey, wenn du deinen Mann mal wieder richtig auf Touren bringen willst, dann musst du ihm Analverkehr anbieten, worauf sie sagte, ja, aber das tut doch weh. Und dann sagte, ja, du kannst das aber üben mit einer Banane. Und ich glaube, ihr Mann, das ist jetzt kein Riesenspoiler, er hat sie auf jeden Fall, als sie ihm das dann angeboten hat, erschlagen mit der Schaufel, weil er wahrscheinlich vermutet hat, dass sie das, ich weiß es nicht, das bleibt dem Zuschauer zur Interpretation, dass sie fremdgegangen ist. Oder
genau, aber während er sie erschlägt, glaube ich, das sieht man doch auch, sieht man auch die Banane.
Okay. Der Blick fürs Detail. Du hättest gern an der Banane gerochen. Okay, lassen wir das.
City, also, of Man, City of Man Staffel 1 übrigens, wer sich das angucken will, soll übrigens viel besser sein als der Film, der danach kam. Staffel 1, 2,97 Euro bei Amazon für die ganze
Staffel. Eine Serie kann niemals besser sein als der Film. Eine sehr gute Serie kann niemals besser sein als ein schlechter Film.
Doch. Warte mal, jetzt muss ich nachdenken.
Da können wir mal eine extra Sendung zu machen. Aber die Serie hat natürlich viel mehr Zeit und kann die Person dir viel näher bringen. Aber da müssen wir vielleicht mal ein Zwiegespräch machen zwischen dir und mir, wo wir einen Special-Podcast machen. Serie gegen Film oder wie auch immer. Aber schade, dass du im Serien-Podcast nicht da warst. Aber da hättest du wahrscheinlich nicht viel zu erzählen.
Nee, ich schaue keine Serie. Aber ich hoffe, dass die Banane auch in der Serie vorkommt.
Ich werde mir auf jeden Fall die Serie bestellen und allerdings nur, wenn die auch untertitelt ist und im Originalton ist, weil ich liebe es, diesen Brasilianern beim Schimpfen zuzuhören und kein Wort zu verstehen, sondern mitlesen zu müssen. Aber David, kommt zu Nummer 5 jetzt, oder?
Nummer 4 schon. Bei mir 4. Geht das hier, ja, wie ist Brötchenbacken heute. Und zwar, jetzt kommen die Großkaliber, jetzt kommt Ghost World auf Platz 4. Keiner sagt was.
Ich hasse den Film.
Du hast den
was
Film.
Was ist das nochmal?
Das ist, glaube ich, sogar mit Scarlett Johansson, Tora Birch, Steve Buscemi. Das heißt
Tora Birch und nicht Bitch.
Hab ich Bitch gesagt?
Ja.
Tora Birch, sorry. Birch. Tora Bird? Bird? Coming? Nee, was jetzt? Bird, Bitch.
Birch oder also ein komisches I ausgesprochen.
Ja, das ist mir zu blöd, dann sage ich Bitch.
Okay, Hurra, sag Bitch, genau.
Die sind in so einer Vorstadt-Nachbarschaft, wohnen die und wehren sich halt gegen diese Popkultur und dass sie dann alles mitmachen müssen. Und das sind, wären wohl die, die heute keine Handys hätten und sich nicht damit in Zug setzen und You Got the Remedy spielen, bis nicht mehr geht, sondern das sind die, dann dagegen rebelliert haben. Und da kann ich jetzt nichts dafür. Was war das? Hallo?
Entschuldigung.
Das warst du, oder? Hast du die Banane gefunden?
Nee, Entschuldigung, ich bin auf eine Taste gekommen. Pardon.
Okay. Ja, jedenfalls, jetzt bin ich komplett raus. Nee, da bin ich wieder. Sind sie halt, spielen denen dann den Vorstadtbewohnern Streiche und wollen sich halt gar nicht angleichen an dieses System und so dieses typische Teenie-Ding. Und dann treffen sie auf diesen Steve Buscemi, der Schallplatten sammelt und das in seiner Garage verkauft. Und die eine davon will ihn halt auch wieder verarschen, die andere sieht auf einmal was in ihm und beginnt in Anführungsstrichen erwachsen zu werden. Und fängt an, ihn zu verstehen zu wollen und er ist halt sehr skurril. Man kennt ja Steve Buscemi, ich denke, man hat alle sein Gesicht vor Augen mit seinen herausstechenden Zähnen und den großen Augen. Er wirkt dann sehr skurril, verkauft Platten und sie gewöhnt sich an ihn, geht mit ihm weg, geht ab und zu mal essen mit ihm und spricht mit ihm. Und ja, das ist so eine typische Coming-of-Age-Geschichte. Die anderen kann das halt nicht so verstehen. Sind beste Freundinnen, was sie jetzt an ihm findet und warum es bei ihm auf einmal anders ist. Warum muss man den jetzt nicht verarschen? Warum ist er kein Lemming? Schön erzählt. Das Toff Moff, den ich kennt und das Pop, den Hass, das finde ich gut. Dann
ich heiße immer noch Philipp für unsere Zuhörer. Und
genau, der Toff Moff
Victor.
Der Victor, ja.
Ja, ich kann auch kurz erklären, wieso ich den Film hasse. Der Film ist ja eine Comic-Verfilmung, ein Comic von Daniel Klaas, den ich über alles liebe. Und der Comic hat eine eigentlich recht klare Handlungslinie. Es geht nämlich in dem Comic um diese beiden Freundinnen, die haben sie auch in dem Film übernommen. Nur der Hauptkonflikt ist, dass die Handlung genau in diese Zeit fällt, wenn es heißt, sein Suburbia, seine kleine Vorstadt zu verlassen und in das Leben aufzubrechen. Und es ist diese alte Geschichte, dass eben die eine dann wahrscheinlich dort bleiben wird, weil sie kein Ziel hat im Leben und die andere rausgeht in die Welt, an eine Kunstakademie möchte und das auch den sicheren Tod dieser Freundschaft bedeutet. Drumherum passieren dann diese kleinen, ganzen kleinen Geschichten mit dem Plattenverkäufer, die sind auch recht merkwürdig und auch skurril, aber das Herz des Films ist wirklich diese Freundschaftsstory und die ist leider in dem Film komplett verloren gegangen und ich vermute, dass auch der Regisseur Terry Zwigoff die Qualität des Comics nicht wirklich verstanden hat, sondern sich hochgezogen hat an diesen ganzen Skurrilitäten, die zwar schön sind und alles, aber dann doch besser geeignet gewesen wären für eine Serie statt für einen Film.
Gut, das ist jetzt deinem, das ist so ein Ding, wie wenn mir jemand sagt, ja, das Buch war doch so toll und ganz klasse und was haben die jetzt für einen scheiß Film draus gemacht? Geht mir eigentlich. Du, ich weiß, was du meinst.
Nee, es ist ja gar kein Problem, wenn man, wenn sie den Kern, also die große Qualität des Comics beibehalten hätten. Aber sie haben die ganzen Randerscheinungen genommen, daraus einen Film gebastelt und das Herz haben sie sozusagen längst liegen gelassen.
Der ja nicht also, unbedingt so deshalb schlecht sein muss.
Buchfreaks stören sich ja meist daran, dass der Kern der Geschichte behalten wird, aber die ganzen Kleinigkeiten und Details weggelassen werden, weil der Film nun mal eine Länge hat, die einem Roman nicht gerecht werden kann. Und hier ist es genau umgekehrt. Und das hat mich gestört.
Genau, die stört es aber ohne dieses Vorwissen, was ich nicht hatte. Scherzt mich beim Film gucken einen absoluten Dreck, ob das jetzt ein Comic war oder nicht. Ich kann ja von mir aus einem anderen Film, kann der ja diese Geschichte, wie du jetzt gerade erzählt hast, wie der Comic gedacht ist, eigentlich nochmal verfilmen würden. Macht er jetzt den Film, wenn er vieles weglässt und dadurch dieses Weglassen und dieses Wegschneiden, keine Ahnung, ein guter Film entsteht, heißt das ja nicht, dass dadurch der Film schlecht ist, nur weil es ein anderer...
Nein, aber man kann sich ja von seinem Vorwissen nicht befreien, das geht ja leider nicht. Aber genau. selbst wenn ich den Comic nicht gekannt hätte vorher, ich finde, der Film hat dafür, dass er auch eine Komödie sein will, ein ganz, ganz schlechtes Timing, weil sie versucht haben, also Terry Zwigoff, der Regisseur, es gibt ja dieses tolle englische Wort, das wir im Deutschen nicht haben, als Äquivalent ist awkward. Awkward. Ja. Und der ganze Humor beruht eben auf dieser Awkwardness und der Regisseur hat das versucht zu erzeugen, indem er einfach nur unangenehme Pausen setzt. Also wenn jemand irgendwie was Merkwürdiges sagt, dann gibt es eine ganz lange Pause, auf die nicht reagiert wird. Und das zieht sich durch den ganzen Film. Das ist so sein Stilmittel Nummer 1. Das macht er auch in allen seinen anderen Filmen und deswegen hasse ich eigentlich auch den Regisseur, nicht nur den Film.
Du bist ein hasserfüllter Mensch. Obwohl ich ganz ehrlich gesagt, ich kann es verstehen, ich kann aber auch da verstehen, das ist so ähnlich diese Diskussion, die man hat, wenn man mit jemandem über Let the Right One In, so finster die Nacht, Let the Retter, In redet, ja. Weil Leute, die das Buch gelesen haben, sagen kategorisch, dass der Film total scheiße wäre und ganz, ganz wichtige Key-Elements vergisst. Aber ich finde, der Film als Film an sich funktioniert super.
Aber, ja, aber die Leute, die das behaupten, sind verrückt.
Okay. Ich gebe das weiter.
Die Statements immer, ich liebe sie. Ja, das sehe ich aber mit dem So finster die Nacht genauso. Es ist ja nicht nur der Aspekt, den du gesagt hast, sondern im Film selber gibt es, es ist ja so ein 100%-Film. Die einen sagen, was ist das? Langweilig, Scheißdreck, es hat nichts mit einem Vampirfilm zu tun. Und ich sage, ja genau, das will ich ja sehen. Ich fand den total klasse und bin auf deiner Seite und das ist einfach Geschmackssache, man kann da...
Nee, aber ich muss sagen, ich habe mir deswegen das Buch spoilern lassen und ich war doch überrascht, was für krasse Elemente der Regisseur gestrichen hat, aber das wurde mal auch, ich hatte es schon mal erwähnt, ein Buch über Stephen King Filme geschrieben, wo eben der Hauptaspekt Conclusion am Ende war, dass nämlich, umso weiter man weg vom sich von der Buchvorlage, wenn man sich nicht so an die Buchvorlage klammert, funktionieren die Teile als Filme besser. Alle, wo die Bücher extrem detailgetreu umgesetzt wurden, funktionieren die Filme eben nicht so gut. Aber ich finde ja, man muss Abstriche machen, wenn man ein Buch, woran man 15 Stunden sitzt, um es zu lesen, in einen anderthalbstündigen Film quetschen muss. Und manchmal sind die Filme besser. Also wie auch bei Stephen King wurde ja ein ganzes Buch über diese Sachen geschrieben, zumindest glaube ich mich erinnern, sowas mal gelesen zu haben, dass die Filme von Stephen King zum Beispiel, die sich am wenigsten eng an die Buchvorlage halten, die besseren sind. Und deswegen wird ja auch in Hollywood
im seltensten Fall im Buch genommen und praktisch einfach nur übersetzt als Drehbuch, also dass man die Dialoge rausnimmt, die Schauplätze, sondern dass es da eben Scriptschreiber gibt, die sich eben genau wissen, wie ein Film funktioniert. Übrigens, ich weiß nicht, ob einer von euch auf Spiegel Online letzte Woche gelesen hat, es gibt einen Wissenschaftler, der behauptet, die perfekte Formel für den Film gefunden zu haben. Und zwar hat es gar nicht so viel mit dem Inhalt des Filmes und wie perfekt das Drehbuch ist, sondern es hat wohl was mit den Aufmerksamkeitsphasen des Zuschauers zu tun. Und man muss eben in ganz bestimmten, zeitlich abgestimmten Dosierungen die Aufmerksamkeit des Zuschauers kitzeln. Also, dass man wenn man die Action-Szenen falsch platziert oder zu lange macht, dann funktioniert der Film nicht mehr. Nur so am Rande. Hat es jemand von euch gelesen, zufällig?
Nee, aber solche Theorien gibt es ja eigentlich schon recht lange. Es gab mal, erstmal beim Drehbuchschreiben gibt es ja dieses System, dass du nicht nach Szenen oder nach Akten schreibst, sondern nach Sequenzen, wobei jede Sequenz dann eben einen Reiz im Zuschauer wecken soll. Ein Film besteht aus 7 Sequenzen, dass du eben sagst, hier habe ich eine Action-Sequenz, da habe ich die Liebessequenz und so weiter und so fort. Das gibt's und es gab aber vor 2 Jahren ein ähnliches Experiment, da haben angeblich Wissenschaftler aus England rausgefunden, aus welchen Anteilen der perfekte Film besteht. Das war dann wirklich prozentuell auch aufgesplittet. Dass dann gesagt
99% Sex, 1% Action.
Das funktioniert immer, ja. Nee, aber wirklich Mainstream-Kino waren dann eben so ein paar und 20% Liebe, so und so viel Prozent Action. Und es gab aber einen einzigen Film, der diese prozentuelle Aufteilung perfekt erfüllt hat und das war Toy Story 2.
Oh mein Gott.
Da kam übrigens gestern Abend ein Interview auf SF2 über diesen Typen, über den Chef von Pixar. Ein viertelstündiges Interview, wie er seine Filme gesehen hat und vor allem letztens Up und so. Und das war mal interessant, wenn ihr euch das besorgen könnt. Er hat gemeint, dass alle Filme, die sie gemacht haben, also der hat alle Filme hauptsächlich betreut, Ratatouille und Schieß die Wand an, alle Pixar-Filme, am Anfang totaler Schrott waren und die x-mal überarbeitet wurden, bis da was am Ende rauskommt. Und da war Toy Story 2 war der größte Crap überhaupt, weil du es gerade erwähnst. Der ging gar nicht. Der haben sie 7 Monate, bevor der ins Kino kommen sollte, nochmal komplett, also hat überhaupt nicht funktioniert. Und der zweite war Ratatouille. Das ist ein extrem interessantes Interview. Und da hat er auch dazu erzählt, wie Filme wirken und so. Richtig, richtig cool, weil in Zürich ist ja jetzt diese, wie nennt sich das, Pixar Animations Creator Studio aufgemacht, die dafür Pixar forschen, so ein Forschungslabor für neue Techniken und so, das hat jetzt in Zürich hier aufgemacht.
Wollen die einen Heidi-Film machen?
Die machen Heidi in Pixar mit Pixar-Animation, auf jeden Fall.
Perfekt. Ja.
Aber okay. Zu dem Thema gerade, das ist aber auch interessant, habe ich auch noch 1-2 Sätze. Und zwar, ganz wichtig, wenn man einen Film guckt, der soll für einen funktionieren, man sollte wach sein und auch diese Aufmerksamkeit, die der Film fordert, sollte man selber auch bringen können. Das ist mir so, das fällt mir immer bei mir selber auf. Ich kann sein, dass ich abends einen Film anfange und fühle mich total fit und merke dann aber, es wird irgendwie nicht richtig und dann wird der Film für mich auch schlecht und dann habe ich gar keinen Bock mehr richtig und dann gucke ich den nächsten Tag. Und auf einmal ist der komplett anders. Dann ist der richtig gut. Und das liegt auch, glaube ich, viel dran. Der Film kann so gut sein, wie er will. Wenn man in einer falschen Stimmung ist, ist ja bei Musik genau dasselbe oder bei Party machen genau dasselbe, dann ist das einfach nichts. Und so ist, glaube ich, sind mir auch schon sehr viele gute Filme an mir vorbeigegangen, weil ich einfach für den Film in der falschen Stimmung war.
Stimmt, naja, das wird ja, das, ich weiß nicht, wer das genau gesagt hat, aber irgendjemand, ein Regisseur und auch David Bolzer, dass sozusagen das wichtigste Element des Films ist weder das Drehbuch, noch die Kamera, noch die Schauspieler, sondern der Zuschauer. Ja. Erst der Zuschauer komplettiert sozusagen den Film und je nach Zuschauer kann es eine totale Katastrophe werden, aber auch das größte Glück auf Erden.
Ja, also mir bei Paranormal Activity war es so extrem. Also das haben wir ja alles jetzt so schon durchgesprochen. Aber ich saß da und es saß noch jemand neben mir und hat das angeguckt und er war völlig abwesend. Und es hat ihn einfach, er wollte dann anfangen mit mir zu reden und sich darüber und so unterhalten. Na, das ist jetzt das und das wieder. Und ich habe ihn gar nicht gehört, so war ich da drinne. Und ich war so richtig, und das ist mir schon so ein Jahrzehnt fast nicht mehr passiert. Und das sieht man, wie extrem wichtig so eine Auffassungsgabe oder die eigentliche Stimmung in dem Moment ist. Die macht extrem viel aus.
Kanntest du die Person, die neben dir saß?
Ja, also wenn sie in meinem Wohnzimmer sitzt, kenne ich sie normal.
Okay. Ja, wir haben gerade von Paranormal Activity gesprochen. Von daher, manchmal sitzt da vielleicht auch jemanden, der dir völlig...
Oh, so scheiße, jetzt, wo ihr es sagt. Scheiße.
Aber David, genau das, was du gesagt hast, was die Stimmung angeht beim Zuschauer, genau das macht eigentlich diese Formeln, die irgendwelche Pseudowissenschaftler aufstellen, wie der perfekte Film funktioniert, eigentlich... völlig zunichte, weil ja, ich halt von sowas überhaupt nichts und spätestens Tarantino, der sich eigentlich an gar keine Regeln hält und so quasi die besten Filme mitproduziert, das schmeißt doch die Theorie sowieso über den Haufen.
Weiß ich nicht. Übrigens nicht. Also ich bezweifle, dass Tarantino sich an keine Regel hält. Er bricht vielleicht Konventionen, aber ja. Ich glaube, dass Tarantino extrem, also gerade der letzte, ist ja ein Inglourious Basterds, ist ja eine perfekte Symbiose aus dem Dramaturgischen, dem Dialogstücken und praktisch den spannenden Stellen. Also ich finde.
Und dem Zuschauer.
Genau, ja, der Zuschauer spielt immer mit ab jetzt.
Das ist einfach der wichtigste Aspekt, glaube ich. Ganz kurzes Beispiel noch. Ich würde in meinem Leben nicht auf die Idee kommen, eine Black Eyed Peas CD zu kaufen, geschweige denn zu hören. Keine Ahnung. Dann stehst du im Club, bist voll abgefüllt und auf einmal kommt Tonight's Gonna Be the Good Night in irgendeinem Techno-Remix und es passt einfach. Und nächsten Tag hörst du dir das an und denkst, ach du Scheiße, was geht? Weißt du, dazu hast du getanzt und das trifft's meiner Meinung nach perfekt.
Also Schande über dein Haupt, dass du nämlich damit die ersten beiden Black Eyed Peas Platten, gerade die erste ist eine Erfüllung.
Nee, aber das kann schon sein, klar, aber ich habe, das ist so...
Da waren sie noch unbekannt, ohne Sängerin und haben richtig so Native Tongue-mäßige Geschichten gemacht, aber lass uns jetzt nicht über Musik reden, komm mit deiner Nummer 3 oder 2, ich weiß nicht.
Jawohl, Nummer 3, jetzt gleich wieder einheitliches Schweigen, als das Meer verschwand. Jawohl, ich habe es geschafft mal wieder.
Ist es der Vorgänger von Dune? Das sollte ein Scherz sein.
Okay. Ja, ich habe ihn verstanden, aber ist er nicht. Nee, also es kehrt nach 17 Jahren, kehrt Paul zurück. Paul ist ein Mann, hört mir schon am Namen, kehrt in seinen Heimatort zurück nach Neuseeland, um die Beerdigung seines Vaters mitzubekommen, beizuwohnen.
Es tut so weh.
Ja, und er wird sehr kühl empfangen und kein Mensch interessiert sich eigentlich wirklich für ihn. Und es ist alles so wie in der Zeitschleife und nur die 16-jährige Celia interessiert sich für ihn. Und irgendwie vermuten dann alle, dass sie seine Tochter sein könnte. Sie sagt es ihm aber auch nicht so richtig. Und dann verschwindet sie spurlos und er gerät unter Verdacht. So ein bisschen, ganz kleines bisschen Mini-Mystery, aber ganz mini. Also überhaupt nicht in diese abgefahrene Schiene. Wieder extrem ruhig gefilmt, was mir gefällt, wenn der Film so ruhig ist und durch diese Ruhigkeit dann innere Stärke und das aufgewühlte Gefühl, wo du merkst, du siehst den Leuten an, da ist irgendwas, ohne das mit großen, riesengroßen Gesten und irgendwelchen monströsen Bildern zu erklären, sondern das kleine, feine Detail. Und so ist der auch gedreht.
Ist das ein deutscher Film?
Nee, ist ein englischer.
Englischer, ja.
Also zumindest der Hauptdarsteller ist Engländer. Man kennt ihn aus Hooks,
ja,
der Serie. Und heißt im Original In My Father's Den.
Ach das ist ein neuseeländischer Film.
Okay.
Ich guck gerade. Er hat auch, glaube ich, er kann, der Schauspieler ist ein bisschen noch underrated, sage ich jetzt mal, das ist ein englisches Wort. Sterben für Anfänger gemacht, glaube ich. Und genau das Gegenteil von der Rolle. Und da war auch sehr überzeugend. Wo die auf dieser Beerdigung sind und sich alle totlachen müssen.
Ja, ja.
Ja. Ja, Film angucken, als das Meer verschwand. Genau wie Rail Rider, so extrem melancholisch gedreht. Und ja, wenn man gerade in der Depri-Phase ist, sich den Film vielleicht nicht angucken, aber sonst perfekt. Perfekt.
Nee, in my Father's Den habe ich auf einer To-Do-Liste, weil ich kann mich erinnern, der Film wurde damals extrem gefeiert. Auch als so neuseeländisches Meisterwerk.
Ja, von mir auch in allen möglichen Formen.
Den werde ich mir ansehen, definitiv.
Das ist gut. Ja, Neuseeland, Großbritannien, halb. Okay. Gut, Platz 3. So, jetzt kommen wir leider, was heißt leider, jetzt kommen wir leider zu zwei bekannten, also hochbekannten Filmen. Ich wusste erst nicht, ob welcher auf Platz 1 setzen soll, aber ich habe mich entschieden für Platz 2, Leon der Profi. Ja, für mich ein ganz klassischer Coming-of-Age-Film. Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Es gibt, glaube ich, niemanden, der den nicht kennt. Gehe ich jetzt mal von aus.
Ja, obwohl man viel dazu erzählen kann, gerade jetzt, wo Kick-Ass mit dem jungen Mädchen, die so geflucht hat, okay, und so ein bisschen sexy angezogen war und dass da Natalie Portman natürlich auch extrem jung war und so eine Halbliebesbeziehung zu einem erwachsenen Mann hatte. Und ich fand das auch einen sehr gelungenen Film und ich finde, er hat extrem interessante Aspekte. Also gerade dieses, darf man sie sexy finden zum Beispiel? Darf man sie hübsch finden? Was für eine Liebe ist es da zwischen diesem Killer-Typen und ihr? Und es gibt ja auch eine Uncut-Version und da gibt es auch so ein paar Szenen, die wohl noch ein bisschen tiefer gehen.
Die vertiefen diese Beziehung zwischen den beiden, aber es ist ja niemals eindeutig. Es bleibt ja bis zum Ende ambivalent, was für eine Beziehung das ist. Ja. Zwischen ihr und dem etwas dummen Mann.
Ja. Das ist auch einer der wenigen Filme, wo ich mich jetzt noch, oder wo ich einfach die Achterbahn, die ich in dem Film erlebt habe, wenn ich mir beim Sehen selber zugeguckt hätte, ich hätte mich, glaube ich, kaputt gelacht, weil das geht immer wirklich extrem hoch und runter. Und
deine Hose, meinst du?
Nee, nicht in der Hose. Es werden verschiedene Gefühlsstände so glaubhaft dargestellt und selbst diese ganzen humoristischen Einlagen verkommen nicht zu so einem, jetzt müssen wir da mal irgendwas Lustiges reinbringen, sondern wenn sie dann sagt, jetzt mach doch mal was mit mir, lass uns doch mal Pantomime machen und sie machen die da Pantomime und sie spielt in den Charlie Chaplin vor. Das Gesicht von ihm, diese großen Butteraugen, wie er dann so halb verdödelt aus der Wäsche guckt und einfach nicht draufkommt, was sie jetzt von ihm will, weil er diese Figuren einfach nicht kennt. Ich habe so Tränen gelacht und dann geht es wieder in die ganz andere Richtung, weil, wie kannst du da von dem Fenster weg und dann, dass er seine Pflanze so verehrt und alles an dem Film ist irgendwie All-Time-Favorite geeignet.
Ja, es ist auch dieses oft gebrauchte Bild praktisch eines, ob es jetzt ein Monster oder ein großer, starker, dummer Typ ist und eines kleinen, manchmal kindhaften Mitprotagonisten, also Asterix und Obelix im weitesten Sinne, das man ganz oft in Filmen sieht und ich fand, nie wurde so herzzerreißend und so emotional geschildert wie in dem Film eigentlich, dieses Duo praktisch.
Wobei ich finde, ich glaube, diese Beziehung und auch das Wagnis, das ein bisschen zu sexualisieren, funktioniert wirklich dadurch, dass sie ist ja das Mädchen von der Straße, sie ist tough, abgebrüht, sie lernt schnell, sie hält viel aus. Und das Kind in dieser Beziehung ist ja eigentlich er.
Ja, ja, genau.
Mit seinen großen, naiven Augen, er vertraut den falschen Leuten, er macht, was man ihm sagt. Er lebt da mit diesem Mädel zusammen. Dumm ist vielleicht das falsche Wort. Ich glaube, er ist wirklich ein Kind im Geiste.
Und genau, also ich meine, vielleicht habe ich es auch nicht gut ausgedrückt und vielleicht war auch Asterix und Obelix eine schlechte Metapher oder Analogie, aber ich finde, dieses Bild, dieses Duo gibt es ja öfter. Und da ist auch meistens der starke, große, also in Comics gibt es das Klischee auch ganz oft, ist der starke, große eigentlich der liebe, unschuldige und verletzbare und der kleine ist meistens eher derjenige, der Stärke in sich hat. Also man kennt dieses Bild auf jeden Fall, dieses Duo.
Dazu passt auch, wie er im Kino sitzt. So würde ich würde, wie er im Kino sitzt und den Film guckt, so würde ich mir gerne Filme angucken heute noch. Wie er von unten hoch guckt und sich an diesem Trickfilm da, oder ist es, glaube ich, ein Stummfilm, jedenfalls, wie er guckt, die Gestik von ihm, das ist so genial. Oder dann die Szene, es kennt ja jeder den Film schon, die Szene, wo er da am Ende dann aus dem Haus rausläuft und die Kamera ist praktisch seine Augen sind und auf einmal verschwindet alles und dieser Riesenberg, das hat mich schon so ein bisschen, jetzt im Nachhinein, natürlich kam das Spiel später raus, aber an dieses Shadow of the Colossus-Ding erinnert, wie er dann so Umfeld, alles vor ihm verschwimmt und dann der böse Bulle vor ihm steht und ja, jetzt habe ich dich gerafft und dann macht er die Faust auf und hat diese Handgranate in der Hand, wo der Stift schon gezogen ist. Ja, besser kann man das eigentlich nicht machen. Man kann es anders machen, aber nicht viel besser.
Wo du es gerade sagst, echt zu erwähnen, ist noch der Cop, gespielt von Gary Oldman, der unglaublich ist in dem Film. Es gibt eine Geste, die habe ich wirklich bis heute nicht verstanden. Ich glaube, es soll einfach nur so ein bisschen diese Figur charakterisieren, ist, dass jedes Mal, wenn er sich irgendeine Droge reinzieht, schaut er ja zur Decke und macht so eine ganz merkwürdige Kopfbewegung.
Er renkt sich zittert
auch so mit dem einen Auge, ne? Mit dem
Ja, genau.
Er renkt sich doch dann ein, oder? Er tut doch so seinen Hals so, wie man das macht. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt. Da gehst du zum Chiropraktiker und dann wirst du so hochgehoben und wirst ausgerenkt. Das macht er selber. Er guckt hoch und dann knackt sein Wirbel hinten. Und das kann er, glaube ich, deshalb nur machen, weil er diese Drogen, ich glaube, das soll das bedeuten, um das zu verdeutlichen, dass er in dem Moment nicht wirklich fühlt.
Also das ist wirklich der ultimative Bösewicht. Er braucht keinen Chiropraktiker, um sich die Wirbelsäule einzurenken. Das ist richtig. Klasse.
Man sieht es ja auch an den Gesichtern von seinen Kumpels. Oh, scheiße, jetzt dreht er wieder am Rad. Verdammte Scheiße, jetzt geht er rein und so. Und der andere ja auch total. Er geht ja da durch, so kommt da raus. Ich komme jetzt raus. Und der andere steht mit der Wummel vor der Tür. Und bist du bescheuert? Wir sind's doch. Und so, der ist total fertig. Und der andere hört dann sein Mozart auf Kopfhörern. Und keine Ahnung, man kann jede Szene auseinandernehmen und jede Szene ist Referenzmaterial. Selbst diese
hatte ja jetzt schon fast hörspielmäßige Qualitäten, was du uns hier dargeboten
hast. Ja, Wahnsinn, oder?
Ja, unglaublich. Dann,
mein Vater mag den Film auch sehr. Also wenn mein Vater durchs TV-Programm zappt und er sieht Leon, der Profi, den schaut er dann zu Ende, egal wie lange der Film schon läuft.
Das ist übrigens der einzige Film, von dem ich, und das mache ich selten, von dem ich jedwillige Version habe. Von der beschissensten 4:3 unanamorphen Blu-ray bis zur DVD bis zur Blu-ray in der Ultimate Edition. Ja, könnte ich mir immer wieder kaufen irgendwie, keine Ahnung. So, eigentlich war das denn Platz 1, aber zum Thema finde ich, und ich hoffe nicht, dass ich jetzt damit komplett das Thema mit meinem Platz 1 verpasst habe, aber ist für mich auch einer meiner All-Time-Favorites-Filme überhaupt, Garden State. Wurde der schon genannt?
Nee, aber es ist ein super, super Beispiel.
Ja, und das ist so, das sagt für mich Coming of Age aus. Wenn es das ist, dann ist es der Film. Das ist so ein Legen ein, fühl dich gut, wer runtergezogen, nimm Drogen, komm wieder rauf. Keine Ahnung, es wird alles in dem Film.
Ja, wunderbares Score auch. Also Score und Soundtrack.
Wunderschöne
sind,
Musik, ja.
Super.
Das ist doch Zach Braff von Scrubs, oder?
Genau, Zach Braff von Scrubs und der Natalie Portman, die übrigens, um die Brücke zu schlagen, auch in dem zweitbesten Film Leon der Profi mitgespielt hat. Und man sieht sie Jahre später, wie sie zu dieser jungen Dame herangereift ist und dass sie es einfach so geschafft hat, von Leon der Profi zu so einem Charakterschauspieler, was ja eigentlich, Leon der Profi hat sie ja auch schon ziemlich Charakterschauspieler gespielt, jetzt in Garden State, wie sie da mit ihren Kopfhörern da sitzt und lustig und so und keine Ahnung, das ist einfach, der Film, glaube ich, umschreibt das Coming-of-Age-Genre, was es ja nicht ist, haben wir ja heute gelernt, glaube ich, mit am besten. Und,
also ich würde sogar so
ich meine, ich würde, ich, ich,
sagen,
würde,
ich würde sagen, der Film ist sehr gut.
Der Film ist sehr gut.
Ja, ist er, auf jeden Fall.
Ich habe ein paar Probleme mit dem Film. Das Hauptproblem ist, ich finde ihn, er gibt sich so viel Mühe, schön zu sein, dass diese Schönheit irgendwann nicht mehr funktioniert für mich.
Der Film.
Kennt ihr das? Ja, der Film Garden State, in diesem ganzen, weißt du, er kehrt da zurück in die Provinz und dann die ganze Musik von den Shins, da lernt er das Mädchen kennen und eigentlich mag ich den Film nicht, weil er hat diesen Frauentyp, den ich überhaupt nicht ausstehen kann und das sieht man öfter in Filmen, gerade in den letzten 10 Jahren, ist die bisschen ausgeflippt künstlerisch kreative Frau, die den lethargischen Deppen aus seiner Lethargie holen soll.
Okay, ich weiß genau, was du meinst.
Weißt du, was ich meine? Zuletzt gab es von Spike Jonze.
Nicht nur künstlerisch, sondern die muss auch immer noch so eine kleine Macke haben. So ein bisschen
exzentrisch, ein bisschen verrückt.
Die dann einfach mal irgendwie anfängt, komm, wir tanzen jetzt im Regen.
Ja, genau. Irgendwie ist sie anders. So anders als alle anderen Frauen. Und ich mag dieses Prinzip nicht, weil es ist ein Jungstraum, den ich auch niemals nachvollziehen konnte.
Aber ich glaube, das ist ein Film fürs Herz und deshalb könnt ihr das nicht nachvollziehen.
Also ich muss sagen, dass ich von der Atmo den Film ganz großartig finde. Und ich finde auch, ich musste bei 500 Days of Summer, auch wenn der ganz anders ist.
Dieselbe Nummer auch.
Voll an den Film denken. Also dass das so ein Garden State-mäßiges Ding war. Und obwohl 500 Days of Summer in vielerlei Hinsicht unbefriedigender ist, nicht als Film, sondern von der Handlung her. Also so für mich er hat einen in Anführungszeichen unbefriedigendes Ende.
Es gibt übrigens einen Film, der das Prinzip umkehrt, wo nämlich die Frau die Normale ist und der Typ ein bisschen merkwürdig, und das ist Signs of Sleep von Michel Gondry. Und interessanterweise ist der große Unterschied zu diesen ganzen Männer-Frauen-Filmen, die es zuhauf gibt, dass hier der Mann nicht die Frau bekommt, beziehungsweise die Frau nicht den Mann.
Was ich sehr schön finde. Deswegen habe ich übrigens mit Emmanuel Béart gibt es den Film Ein Herz im Winter.
Ja,
das Geniale an dem Film fand ich, dass eine wunderschöne Hauptprotagonistin eigentlich so einen langweiligen Geigenbauer bezirzt und man denkt, das wird die perfekte Liebesgeschichte, und am Ende hat er keinen Bock auf sie. Ja. Was ich genial fand. Den Film werde ich nie vergessen. Aber,
schön, dass du den kennst. Noch mal ganz kurz, ich kann nachvollziehen, die Atmosphäre, die finde ich auch ganz schön. Gerade ich bin großer Suburbia-Fan, wenn dann Leute irgendwie zu ihren Eltern zurückkehren und weißt du, dann die ganzen Jugendfreunde, die dazukommen. Aber ich stelle mich wirklich an diesem Beziehungsbild. Das hat mir, es ist eine Utopie, die kann ich auch nachvollziehen, aber vielleicht hat man sie echt zu oft gesehen.
Ja, aber es ist vielleicht auch einfach Zeitgeist und Wunsch vieler Männer. Ich weiß es nicht. So eine verrückte.
Naja, habt ihr den letzten Film von Spike Jonze gesehen? Diesen Kurzfilm?
Nein.
Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist ein Realfilm mit zwei Robotern, der auch eine ähnliche Story erzählt. Man hat den eher langweiligen Mann, der dann irgendwie jedes Schaltjahr mal einen guten Satz ablässt, und da ist das freiheitsliebende, ausgeflippte Mädchen, die sich natürlich in ihn verguckt. Wie könnte es auch anders sein?
I'm here,
genau. Und ich war so wütend irgendwann, weil Spike Jonze das auch schon in Eternal Sunshine of the Spotless Mind genutzt hat. Ich habe den Film dann abgedreht, obwohl es ein fucking Kurzfilm ist.
Okay.
Und jetzt im Nachhinein verteufle ich dann eben all diese Filme, so leid es mir tut, David. Aber ich werde den ja eh nicht kaputt machen können, weil der Film ist ja deine Nummer 1.
Ja, auf jeden Fall. Hast du eigentlich Taking Woodstock, findest du diese Art von Film auch, kannst du die auch nicht ausstehen?
Nee, den habe ich noch nicht gesehen.
Also dann wird dir der auch nicht gefallen, weil das ist auch so, ich würde sagen, substanzlos und ein bisschen, keine Ahnung, sehr fantasievoll irgendwie. Aber
so eine melancholische Form von Feel Good, finde ich, haben die alle.
Ja, genau. Und ich mag das, weil ich wie gesagt, ich bin da auch so, ich kann mich da fallen lassen. Ich muss da jetzt nicht unbedingt jedes Mal drüber nachdenken, ob das jetzt diese Beziehung ist und diese verrückte Frau. Wenn sich der Film in dem Moment gut anfühlt, ich mache ja dann nicht, oh ja, die hättest du jetzt auch gerne, so eine verrückte Frau. Mal abgesehen davon, dass ich schon viele verrückte Frauen hatte, aber das ist da nicht so. Ich gucke mir den einfach an und finde den gut. Und gut, du hast danach dem Film, hast du halt ein anderes Empfinden und hast das schon so oft gesehen. Dann gucke ich, glaube ich, Filme anders. Also ich analysiere die dann nicht so in dem Moment.
Naja, ich analysiere sie im, was heißt analysieren, das ist das falsche Wort, aber das kommt ja alles im Nachhinein. Ich weiß nicht mehr, wie ich mich während dem Film gefühlt habe.
Das ist schon
so lange her. Aber vielleicht habe ich mich damals gut gefühlt während dem Film.
Genau, und dann was machst du jetzt?
So ein Bild, naja, ich argumentiere aus dem Jetzt heraus.
sozusagen. Genau, und das ist jetzt nicht wirklich, na gut, das hat er jetzt nichts mehr in dem Film, wie sie es damals gesehen. Man kann im Nachhinein...
Naja, man kann ja, sonst müssten wir den Film jetzt gucken, um
Nein, ich meine, man kann im Nachhinein immer noch, ich kann auch sagen, Leon der Profi, da passt einiges nicht, die Explosion müsste besser sein, aber klar, man kann immer vieles noch dann herauslesen und sagen, das passt und so nicht, klar, geht immer, ja, ist kein Ding.
Aber ich will jetzt mal jemanden, der die ganze Zeit sich so bedacht stillhält, auffällig still. Also ich will jetzt nichts unterstellen, was der nebenbei macht. Aber bei meiner erotischen Stimme legt sich da natürlich sofort der Verdacht nahe, dass da jemand onaniert. Aber
das hättest du gehört.
Er lacht inzwischen.
Das habe ich aber während dem Reden auch gemacht.
Während des Redens. Hier, der Dativ ist dem Genitiv sein Tod hier in diesem Podcast übrigens big time, aber ich schließe mich da selber nicht aus. Patrick, Coming of Age.
Jetzt eine Bierflasche umgefallen.
Ja. Nee, das war bei Victor, das heißt, das war eine hochprozentige Ginflasche.
Das war so ein Aufnahmerekorder von Sony.
Es war ein Glas Wasser.
Okay. Asket. Aber Patrick, beglücke uns mit deiner Top 10, Top 5. Ich weiß es nicht, wie viel du gefunden hast.
Ja, das waren erstmal natürlich nicht viele, weil grundsätzlich sagt mir dieses Genre so absolut nicht zu. Weil wenn ich die Filme mal gesehen habe, dann die mich halt so mitnehmen oder quasi, wo man sich als Kind so wiederentdecken kann, die habe ich auch natürlich in der Kindheit gesehen. Und nicht heute. Das heißt, sie sind auch entsprechend alt und da erinnert man sich größtenteils dann doch nicht mehr. Ansonsten wurden die meisten genannt, deswegen wird es bei mir rekordverdächtig kurz, denke ich mal. Also ansonsten, ich nenne die halt nur vom Namen. Club der Toten Dichter, Breakfast Club hatten wir, Stand by Me hatten wir, Good Will Hunting war eigentlich noch meine letzte Hoffnung, aber den hat David ja soweit genannt. Little Miss Sunshine hätte ich da noch. Also für mich zählt er da auch ein bisschen dazu.
Oh, da habe ich auch überlegt. Das ist
auf jeden Fall ein wahnsinnig lustiger Film. Ich fand den ja super.
Auf jeden Fall.
Den mochte ich.
Ich weiß noch, diese Szene, es kommt, ich habe letzte Woche, aber das kann ich erst nächste Woche erzählen, wieder einen Film gesehen, der total flach war, aber wo ich zum ersten Mal wieder seit langer Zeit laut gelacht habe. Und ich weiß, dass bei Little Miss Sunshine, als diese die Hupe des Autos komplett den Geist aufgegeben hat, aber in dem Sinne, dass sie einfach stehen blieb, da musste ich einfach richtig laut lachen, weil es einfach so scheiße ist, wenn man irgendwo hinter jemandem fährt und man wird unterbrochen, ohne das zu wollen. Und diese Darstellerin ist ja auch ein, she makes the movie, wie die Amerikaner sagen.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Sie macht aber gar nicht so viel von dem Film aus, wie man denken würde. Ich habe mir mal den Regiekommentar angeguckt und wenn du da die Möglichkeit mal hast, guck dir den mal an. Viel mehr macht, keine Ahnung, ich habe auch am Anfang gedacht, die Kleine
Victor,
macht
den ganz Film kurz, wenn du dein, es wäre nicht schlecht, ja, wenn du die Umgestaltung der Möbel deines Zimmers auf ja nach dem Podcast verschiebst, weil wir
hören weil das Wasserglas war verdammt groß und das ist auf einen Arcade-Stick gefallen.
Jetzt wärst du froh, wenn das ein Ölteppich gewesen wäre, oder?
Ja. So, aber warte, jetzt, sorry, pardon, Entschuldigung.
Gut, alles Patrick, fahre fort. David.
Ja, nee, kannst ruhig fortfahren. Ich wollte halt nur sagen, dass der Film, ich auch gedacht habe, dass er eigentlich auf der Kleinen aufbaut, oder das tut er gar nicht wirklich. Also,
nee, natürlich nicht. Aber sie zumindest, der Film baut ja extrem, geht, also natürlich geht es da um alles, nur nicht um diesen blöden Tanzwettbewerb, aber ja, trotzdem finde ich, dass, wie sie das macht bei dem Tanzwettbewerb, dass das wäre diese Szene, hätte die nicht funktioniert, wäre der Film auf jeden Fall nicht so schön in Erinnerung geblieben, aber ich finde gerade diese Szene funktioniert unheimlich gut, aber ich finde der alte, ich
Opa
finde...
Opa ist der Beste.
Ja. Und
kauf dir doch mal ein richtiges Porno, von mir aus auch ein schwulen Porno. Geil.
wobei ich da sagen muss, auch wenn ich den auch toll fand, den Opa, aber den Oscar, da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, den hat er meiner Meinung nach nur bekommen, weil er halt schon so lange im Showgeschäft ist und quasi kurz vorm Ende steht.
Also nicht das ist aber bei Oscars ganz oft so, dass jetzt
ja,
hier die
letzte... Am schwächsten war übrigens der Junge, der Kerl.
Der war am schwächsten für mich. Hat er,
ja, aber der hat die Rolle, war so. Ich finde, der hat die Rolle super rübergebracht.
Ja, aber ich habe den Jungen gehasst, wirklich. Ja, so, genau. Wenn er das Schweigen gespielt hat, hat er die Fresse so merkwürdig verzogen.
Ja, genau.
Das ging
jetzt,
gar nicht.
Da sind wir auf einer Zimmer, auf einer Wellenlänge.
Ich glaube, man sollte ihn hassen. Man sollte ihn hassen.
Man sollte auch alle Folgefilme mit ihm vermeiden.
Okay, ich weiß nicht mehr, wo hat er noch mitgespielt?
Aber den Vater, der war auch cool. Also er hat dieses Verzweifelte, ich muss da jetzt unbedingt was ins zum Laufen bringen, und das große Ding hat er auch geil gespielt. Also, und diese ganze, wo sie dann den Leichnam wieder aus dem Krankenhaus durchs Fenster buxieren, das hat schon was Großartiges. Und den Tanz, den du angesprochen hast vor uns, guck dir den Regiekommentar an. Genial. Also die haben ja überlegt, ob sie das überhaupt machen dürfen, weil die Kleine ja extrem sexy tanzt und dieser ganze Aufbau, dieser ganze Schönheitswettbewerb für diese Kinder da, diese, wo aussehen wie aus dem Assi-Toaster gerade frisch rausgebacken, das war alles real. Das ist so geil. Also die haben da wirklich Leute gemacht, die das immer machen. Wahnsinn. Und die haben sich dann schon fast schon ein bisschen verarscht gefühlt. Ich finde übrigens
die Diskussion, um das mal kurz anzuhören, diese Sex-Diskussion bei jungen Mädchen, darf man es machen? Also natürlich wird es wahrscheinlich, wurde auch in einem anderen Podcast genannt, wird es wahrscheinlich irgendwelche Perversen geben und gibt es wohl auch schon, die dieses Mädel aus Kick-Ass zum Beispiel jetzt auf Händen tragen und vergöttern und zu ihrer neuen Ikone erklären, also irgendwelche Pädophilen. Und natürlich wird es auch Leute geben, die das vielleicht mit Little Miss Sunshine machen, obwohl ich es da eher bezweifle. Aber es ist extrem einseitig, weil gerade bei Kick-Ass hat man ja sich extremst darüber aufgeregt, dass so ein Mädchen von 13 Jahren so eine Sprache benutzt. Aber vielleicht schwingt da auch noch Rassismus mit, aber wer Role Models, diese flache Comedy gesehen hat, da ist ein schwarzer Junge, der ist jünger als sie und der redet die ganze Zeit nur in Fuck and Shit and überhaupt und mit Sex vergleichen und. Da hat kein Mensch, aber nicht ein Mensch, seinen Mund aufgemacht. Ja, aber ja. Wenn es ein Mädchen ist, dann und ein weißes Mädchen und nicht ein schwarzer Junge, dann finden die Leute das total schlimm. Aber bei diesem schwarzen Jungen aus Role Models, ihr müsst euch den mal im Original angucken, der geht so zur Sache, der Kleine. Und da hat niemand was gesagt. Und bei Mädchen aber ist es dann immer, weil die Welt, es liegt wohl auch hier wieder am Zuschauer, weil die Welt ist nun mal pervers und man weiß nun mal, dass das weibliche Geschlecht nicht so einen extremen Voyeurismus-Fetisch hat wie die Männer.
Übrigens, der gleichen Problematik waren sich auch die Macher von Der Exorzist bewusst. Und wenn man den Film heute sieht, fragt man sich ja manchmal, wieso braucht der Film so lange, um zur Sache zu kommen, ja, wenn die Action abgeht. Das dauert wirklich extrem lang, wenn man den Film heute sieht. Und der Grund ist, dass der ganze Vorlauf dient eigentlich dem Prozess für den Zuschauer zu vergessen, dass das irgendwann, dass das ein Kind ist, dass das ein Mädchen ist.
Der Teufel ist
praktisch. Sondern dass du den Teufel in dem Mädchen siehst. Und in dem Moment, wo das gelingt, kannst du mit diesem Wesen machen, was du willst.
Da auch noch eine lustige Anekdote zu Little Miss Sunshine, und zwar kannst du dich erinnern an die Tanzszene, und da sitzt der Vater, setzt sich ins Publikum und setzt sich neben einen anderen Vater, und die erste Vorführung, also die ersten Probevorführungen, hieß es, haben die alle gemeint, ja, ist das jetzt ein Pädophiler, weil er so ganz genervt guckt und nur davor guckt und niemand anders neben ihm sitzt. Und ja. Da waren die Macher total geschockt oder total, wie kommt der jetzt darauf, dass es ein Pädophiler ist? Es ist einfach, das ist üblich, dass die Väter mitfahren und hunderte von diesen beschissenen Contests mitmachen und total gelangweilt sind.
Und ja, und die Mütter sind ja hinter der Bühne und schminken ihre Kinder,
genau,
in der Regel.
Genau. Und die Kamera fährt zu dem Vater und fährt dann rum, wie dieser Vater alleine sitzt und zu seiner Tochter hochguckt, also zu dieser Little Miss Sunshine, zu dieser mit Brillen besetzten, etwas dicklich und klein. Und guckt den so an, als wie ja, zum ersten Mal hier und so. Und die Zuschauer bei der Vorführung haben halt gedacht, das wäre ein Pädophiler. Muss danach aufgeklärt werden, dass es einfach ein gelangweilter Vater ist. Ja, so viel zum Thema Vorurteile. Und ja.
Übrigens, die Kleine erinnert mich immer, wie ist das ein Nirvana oder ein REM-Musikvideo? Es gibt irgend so ein Musikvideo, wo so ein kleines, nerviges Mädchen in einem Bienenkostüm die ganze Zeit rumtanzt und die hat auch so eine
Brille. Nee, das ist eine andere Band. Wie heißt die denn? Die hatten nur einen einzigen Hit in den 90ern.
Genau, es war so, es war in den ersten Wochen meiner MTV-Zeit.
Also ja, als genau. Die haben so Country-Rock haben die eigentlich gemacht. Und das war da, das war das One-Hit-Wonder, das Video mit dem Bienenmädchen.
Wer sie übrigens sehen will in einer etwas, glaube ich, ich habe den Film noch nicht gesehen, in einer etwas zackigeren Rolle, sollte sich dann Zombieland angucken. Da ist sie
super.
Aktuell zu super. Sehen.
Sowieso eine super Empfehlung. Zombieland ist ein super Film. Also der macht so viel richtig und persifliert auch ein bisschen das Genre, aber wird auch selber zu einem guten Vertreter des Genres. Aber Patrick, ja, wir reden hier schon wieder deine...
Ja, ich wollte euch gerade ins Wort fallen, ja.
Genau.
Ja, ansonsten hätte ich einen dürft, ich glaube, den kennt auch keiner von euch, eigentlich ein ziemlich belangloser Film. Der heißt im Original, glaube ich, einfach nur Angus und in Deutsch Angus voll cool.
Es ist übrigens cool, dass die Deutschen für den deutschen Titel noch so einen Anglizismus ranhauen. Aber
ja, das ist ganz schlimm, ja. Und
worum geht der Film?
Das ist eigentlich so eine Light-Version von Carrie, sag ich mal, wo er, es ist so ein dicker Junge, der eigentlich halt nicht beachtet wird und ausgelacht wird an der Schule.
Und in der Schule, wenn er beim Duschen die Tage bekommt, mit Tampons beworfen wird.
Naja, so schlimm nur auch wieder nicht.
Ich hab's jetzt gerade nicht verstanden. Wie heißt der Film? Anus voll cool.
Angus,
okay.
Angus, genau. Und der ist halt ein bisschen dick und verguckt sich dann in eine Mitschülerin, die halt von allen anderen begehrt wird. Also die absolut klassische Geschichte eigentlich. Und dann steht am Ende halt ein Schulball an und er fragt sie dann auch, ob sie zusammen tanzen gehen. Und sie geht aber mit dem Schönling von der Schule. Und dann haben die Leute, die ihn nicht leiden können, die suchen sich dann irgendwas raus, um ihn quasi vor der ganzen Schule bloßzustellen und finden dann irgendein Video, wo er irgendwelche Tanzversuche macht. Und das wird dann auf großen Leinwänden und Fernsehern gezeigt und stellt ihn natürlich völlig bloß und er rennt dann heulend raus und so weiter. Und sie merkt dann halt, dass ihr schöner Freund quasi, was das für ein Arschloch ist, und schlägt sich dann auf die Seite von dem Dicken und beichtet ihm denn, dass sie ja auch ein Problem hat, weil sie halt an Bulimie leidet. Also eigentlich das genaue Gegenteil. Und ja, wie gesagt, es ist eigentlich völlig banal, der Film, aber ich habe den irgendwann mal in meiner Jugend gesehen und der ist mir deswegen hängen geblieben, weil ich auch eigentlich mal einer von denen war, die auf die Fresse bekommen haben. Ich war halt auch früher mal ein bisschen pummelig, wurde wegen meiner roten Haare ständig gehänselt. Und dann bin ich halt irgendwann mit 16 ins Sportstudio eingetreten, bin jetzt groß und stark und fange jetzt an, die Namenslisten der alten Schüler abzuarbeiten und mir die nacheinander fortzuknüpfen, aber das nur unter uns.
Sehr gut. Okay.
Und Gilbert Grape wurde auch schon genannt und entsprechend...
ich habe eine Frage zu diesem Angus voll cool. Kommt dieser Satz auch so im Film vor, im Dialog?
Was meinst du jetzt?
Naja, ob es irgendwann mal in dem Film einen Moment gibt, wo jemand zu ihm sagt, ey, Angus, voll cool.
Nicht, dass ich wüsste. Keine Ahnung. Das ist natürlich so ein typischer Zusatz bei deutschen Filmen, um den Film halt cool wirken zu lassen, denke ich mal. Also okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das irgendwo gesagt wurde.
Aber was ist denn voll cool? Ich meine, es muss ja einen Moment geben, wo er dann etwas voll Cooles macht.
Ja, ich schätze mal, das bezieht sich nur auf das Ende, wo er dann quasi... oder wo sie ihm halt Kraft gibt, indem sie sagt, sie steht auf seiner Seite und sie dann doch halt diesen Tanz noch aufführen am Ende.
Ich glaube auch, dass das diese Zusätze, also gerade dann noch im Deutschen, dass das oft echt von dem Verleih, wie auch immer, dass da versucht wird, irgendwie noch eine größere Zielgruppe zu erreichen. Ich glaube, dass da nicht wirklich der Regisseur, der Buchschreiber oder wer auch immer irgendwelchen Einfluss drauf hatte.
Ja, also in seltensten Fällen steckt da irgendein Sinn dahinter normalerweise.
Er hat als Übertitel, also Angus voll cool und dann steht für alle, die nicht ganz normal sind. Aber könnte man denken, der Typ ist einfach total freaky abgedreht und fresh und total crazy und deswegen also wenn das das Thema des Films ist, was du gerade beschrieben hast, wird der Titel und das deutsche Cover und dann auch noch diese Subheadline dem Thema, was ja doch recht ernst ist, überhaupt nicht gerecht. Aber,
so nicht, auf keinen Fall.
Fahre also fort.
Ja, genau, der Titel macht den Film eigentlich mehr so zu einer Kinderkomödie, sage ich mal. Und der ist eigentlich ernster, als er vielleicht aussieht. Und der fällt zwar in die Kategorie Comedy, aber wie gesagt, das ganze Thema, auch eben die Probleme bei den Kindern, also es ist halt ein Tick ernster. Und die Mutter von dem Angus, die dürfte bekannt sein, die wird gespielt von Kathy Bates. Also ist zumindest einer dabei, den man kennt.
Okay.
Und gut, dann habe ich, der ist auch relativ neu, fällt bei mir auf jeden Fall unter Coming of Age, und zwar Juno, der Film.
Oh ja, den habe ich auch überlegt, ob ich den reinnehmen soll.
Also den fand ich zum Beispiel großartig, der wurde ja vielerorts kritisiert durch diese etwas vorlaute Göre. Ist Geschmackssache, denke ich mal. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm. Ich fand aber die Geschichte halt ziemlich klasse, dass sie erst von Kindern halt gar nichts wissen will und als sie schwanger wird und sich dann die Eltern ganz genau anguckt, die Adoptiveltern für das Kind, und dann langsam steigen in ihr so die Muttergefühle hoch und sie dann letztendlich entscheidet, das Kind dann selbst zu kriegen.
Und ja, halt, sie gibt es am Ende doch. Ja.
Ach, gibt sie das ab?
Ja. Der Clou des Films ist ja, dass sie sich überhaupt entscheidet, das Kind zu kriegen und es nicht abzutreiben.
Ach, Entschuldigung, ja gut, dann liegt es am Alter. Also,
Aber sie hat, es stimmt schon, dass sie so zeitweise denkt sie dann, sie gibt es den nicht.
Ja.
Aber
ja,
sie merkt dann durch so ein paar Situationen, wie verzweifelt die Kinder haben wollen. Und ich glaube, deswegen wird sie auch so extrem zickig porträtiert, was ich übrigens ein ziemlich realistisches Bild zumindest mancher Frauen in der Pubertätsphase ist, nämlich einfach so bockig, aber ohne, dass man das irgendwie kausal ergründen kann. Und vielleicht ist es auch deswegen gemacht, um einfach deutlich, um dem Zuschauer die finale Entscheidung, die man ja auch als Nicht-Happy End sonst werten könnte, einfach plausibler zu machen, dass man einfach denkt, ja klar, also die muss erstmal selber erwachsen werden und dann wird die vielleicht auch mal eine tolle Mutter, aber momentan ist die einfach noch mitten in der Pubertät mit allem, was dazugehört.
Genau, gut, dann war das mein Fehler. Aber wie gesagt, den Film fand ich jedenfalls ziemlich stark. Und wer vorhin auch genannt wurde, der aktuellste Fall und der mich auch mitten ins Herz getroffen hat, ist der 500 Days of Summer. Der ist eigentlich bei mir zurzeit auf Platz 1. Weil da nicht nur also spielt natürlich eine Rolle, dass die Erinnerungen da noch sehr, sehr frisch sind. Und ansonsten so das Erleben der Liebe und Gefühle, die von der anderen Seite vielleicht nicht so wiedergegeben werden, weil da nur in erster Linie der Spaß zählt, fand ich eigentlich sehr, sehr klasse, weil da auch viele Momente drin waren, die ich selber halt kannte. Und was ich an den Filmen sehr, sehr liebe, ist immer dieses Understatement, dass halt so Gefühlsausbrüche, die in Hollywood-Filmen ziemlich bombastisch immer inszeniert werden und völlig übertrieben, die werden da halt mit kleinen Gesten einfach nur fast schon angedeutet und man weiß aber ganz genau, was derjenige in dem Moment fühlt.
Wobei 500 Days of Summer natürlich eher dem klassischen Liebesfilm zugehörig ist als dem Coming-of-Age-Sujet, sage ich mal. Weil Coming-of-Age wäre 500 Days of Summer, wenn es die erste Liebesbeziehung oder Sympathie für das andere Geschlecht gewesen wäre.
Ja gut, das wäre Interpretationssache. Also hatte es irgendwie erzählt, dass er schon mal eine Freundin hatte? Also
es gibt ja eine Szene, wo er von den anderen Mädels erzählt. Dann.
Okay.
Und er ist ja auch schon wirklich im Berufsleben. Also er ist zwar noch jung, aber er ist, glaube ich, gerade, er hat gerade so dieses Coming-of-Age-Ding. Aber ich finde, man könnte es wirklich, es wäre diskussionswürdig, ob man den noch dazu nehmen kann. Weil ich finde, diese Art der Liebe und der Herangehensweise und des Verliebtseins und wie das auch ausgeht, hat doch wieder was sehr Pubertätmäßiges. Also
auf jeden Fall, ja.
Auch das ist so extrem auf Musik, also Musik spielt ja eine ganz, ganz besondere Rolle und auch, dass er sich dann mal total besäuft kommt.
Aber macht man das nicht auch mit 40?
Also ich kann dir nicht sagen, was man mit 40 macht, aber wenn man auf die 40 zugeht, natürlich. Wenn man verliebt ist, sind wir ja alle wieder Kinder.
Ja.
Nicht wahr?
Oder also ich fand halt so kleine Szenen halt ziemlich großartig, wo, weil sie will ja nur den Spaß haben und er fängt immer an, immer in so Richtung ernsthafte Beziehungen abzudriften. Und das kommt dann in so kleinen Momenten raus, wenn ich glaube, in irgendeiner Szene wird sie, glaube ich, von einem anderen irgendwie angemacht und er haut ihm ein paar aufs Maul oder sowas. Und das sind so typische Sachen, die man vielleicht macht, wenn man jemanden beschützen will, den man liebt. Und in der Situation hat sie im Film ziemlich kalt immer reagiert, weil sie halt gemerkt hat, Mensch, jetzt werden die Gefühle von ihm zu stark und fängt dann an, ihn wieder so ein bisschen wegzuschubsen.
Und, also das ist übrigens der Aspekt, der mich bei dem Film extrem, also nicht gestört an dem Film, aber diese Rolle, dieses Mädchen hat mich extrem genervt. Also ich bin nämlich auch mehr, also wenn ich mein Leben zurückgucke, war ich oft der hoffnungslose Romantiker und ich finde diese Gefühlskälte und dieses Rationale und wir können doch auch einfach nur so und dann dazu kommt, wissend, dass der andere emotional verbandelt ist, dann sie versucht dann zwar öfter eine Grenze zu ziehen, wie du auch gerade erwähnt hast, von wegen, nee, genau. Geht mir das hier zu sehr in die Liebesrichtung, aber ich finde, dafür spielt sie dann doch ein bisschen mit ihm. Also sie weiß ja von Anfang an, eigentlich merkt man ja an der Körpersprache und ich hasse und deswegen hasse ich auch das Ende, beziehungsweise eigentlich ist es ja dann in meinem Sinne ein Happy End, aber es ist dann irgendwie dann ja auch doch kein Happy End und mich hat dieses Mädchen, diese Gefühlskälte, die sie ihm teilweise gegenüberstellt, die hat mir richtig selber wehgetan.
Aber es ging mir genauso, Philipp. Ich bin auch wirklich Zeit meines Lebens fast nur an solche Frauen geraten, weil sie natürlich auch immer das Bild erfüllen, das du als Romantiker hast von einer tollen Frau. Und es hat sich aber so gut wie nie auf emotionaler Ebene erfüllt. Immer auf Äußerlichkeiten und auf Geschmackssachen beschränkt, so wie sie auch gezeigt wird in dem Film. Sie ist ja eigentlich so ein, was man heute als Hipster-Mädchen bezeichnen würde. Ja. Sie hört Indie-Musik, sie mag selbstgemachte Sachen, sie bringt an den richtigen Stellen den merkwürdigen Satz, hat so einen ganz speziellen Humor und sie ist ja der absolute Traum. Aber von dieser Sorte gibt es sehr, sehr viele, gerade hier in Berlin, und eigentlich sind das alles Dämonen.
Ja, ich finde das auch nicht so, weil du gerade sagtest, so eigentlich ist sie die perfekte Frau oder ich weiß nicht, was du gesagt hast, das finde ich eben gerade nicht.
Natürlich sind sie es nicht. Nein, das ist ein Traumbild.
Die Grundvoraussetzung natürlich dann eher, dass auf der romantischen Ebene auch was da ist und nicht die sich oft als Mensch so eigentlich am besten selber feiern, weil es gibt einen wunderschönen Spruch, der heißt, Liebe ist Egoismus zu zweit.
Ja.
Und bei ihr ist es dann halt eher das Egozentrische alleine oder wie auch immer. Also dass die so, ich finde es auch ein menschliches Defizit, wenn man so rational auf emotionellem Gebiet sein kann. Und eigentlich müssen einem die Leute, also natürlich hat man meistens Mitleid mit sich selber oder den Personen, die eben so Hoffnung, die sich unglücklich verlieben, aber eigentlich muss man Mitleid mit denen haben, weil die natürlich auch das Positive des Verliebtseins, des Schmetterlinge im Bauch grinsen müssen den ganzen Tag, natürlich genauso wenig erfahren.
Also, ja, das Schlimmste an dem Film ist und was es auch sehr oft in der Realität gibt, ist, dass sie ihn ja irgendwann dazu bringt, dass er sein ganzes Bild, das er von Liebe hat und Romantik hat, über Bord wirft und sagt hier, ich bin falsch geprägt. Das, woran ich geglaubt habe, ist eine Illusion und du hast recht. Diesen Prozess durchläuft er ja in dem Film. Ja. Und am Ende kommt dieser Teufel, dieses Biest, diese Hexe, tatsächlich zu ihm und sagt ihm, pass auf, ich habe mich geirrt, du hattest recht, weil schau mal her, ich habe jetzt hier den perfekten Mann gefunden und den habe ich sogar geheiratet.
Obwohl also, natürlich bei jeder unglücklichen Liebe man denkt so, Liebe, also es gab früher auch in so Graffiti-Büchern gibt es dann so eine ganze Seite mit Love Sucks und was weiß ich was, weil natürlich jede enttäuschte Liebe einen am liebsten mit dieser Erfahrung komplett abrechnen, aber man kann sich abrechnen lassen will, aber man kann sich ja nicht dagegen wehren, sprich spätestens beim nächsten Verliebtsein sollte man dieses Graffiti oder was auch immer man sich da im Geiste gesprüht hat, auf jeden Fall nochmal überdenken.
Ich mag sie,
ganz kurz nochmal, genau deswegen, weil die Frau eben so ist, wie sie ist, und man auch keine Tendenz gesehen hat, dass sie sich ihm gegenüber halt irgendwie ändern sollte oder könnte, fand ich eigentlich das Ende ziemlich perfekt, muss ich sagen, weil
das komplette Ende, also das, die letzte Szene, meinst du?
Ja, genau. Also dadurch, dass das...
ich habe es noch nicht gesehen übrigens.
Aber genau, nee, wir können darüber reden, aber das ist ja genau das, wovon ich eben gesprochen habe, dass man beim nächsten Mal dann wieder dieses innere Wesen, was man nun mal hat oder nicht, wieder reaktivieren kann. Lassen wir in diesen Hieroglyphen sprechen, damit wir David nicht den Film versauen. Was mich übrigens extrem wundert, David, dass du den Film noch nicht gesehen hast. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass du ihn auf jeden Fall mal, also nicht einen Scheißfilm, du wirst eher auch Probleme wie ich oder, ich weiß nicht, ob es mit Victor auch so ist, Probleme mit der Alten haben oder aber nicht mit dem Film, bin ich fest von überzeugt.
Ja.
Okay,
ich mag sie als Schauspielerin wahnsinnig gern, aber nochmal kurz gesagt, die Rolle, die sie spielt, Zooey Deschanel, habe ich gehasst.
Ja, ich auch. Also dieses Mädchen habe ich gehasst.
Auf jeden Fall. Und genau deswegen, weil ich halt mit dem Typen mitfühlen konnte, weil da auch ein paar Sachen drin waren, die man selber in irgendeiner Form schon durchgemacht hat, wie Philipp schon sagte. Genau deswegen, durch dieses Mitfühlen, fand ich das Ende nicht negativ, sondern für ihn gesehen, weil er mit der Sache endlich abschließen konnte, fand ich es eigentlich extrem positiv. Und dann halt
ja, aber das ist ja mehr Wortspiel, so eine. Ich finde, das
Moment, ist aber nicht. Ganz kurz nochmal, dieses Wortspiel überhaupt, weil sie heißt ja Summer und dann am Ende halt mit Autumn und sowas. Also ich fand super, muss ich sagen.
Naja,
also
klar, ein Mensch kann sich ja nicht von sich selbst befreien. Und das schafft er am Ende auch nicht. Das war genau. Gut.
Also das will ich ja das verraten, positiv. Weil David will ihn noch gucken.
Genau. Also das war übrigens das, was ich eben auch noch meinte, dass man ja doch dann wieder, auch wenn man meint, mit irgendwas abgeschlossen zu haben, man kann sich von sich selbst nicht befreien. Das hast du schöner gesagt, als ich es versucht habe zu sagen. Aber ich finde trotzdem, das ist das Ende des Films, aber ich finde, es ist eher so ein a few years later typischer Zusatz, um nochmal die Zuschauer zu befriedigen, weil die eigentliche Geschichte ist ja diese Geschichte zwischen den beiden, also die auch den ganzen Film überspielt. Aber ich finde auch, dass es ein versöhnliches Ende war in dem Sinne. Und genau. Patrick, Hexen, das war
ein Bitch,
ey. Ja, genau. Patrick, das war deine Nummer 1, ne?
Das war meine Nummer 1, ja, genau.
Dann kommen wir jetzt. Ich will noch vorher das Filmthema der nächsten Woche kurz anschneiden, weil wir jetzt danach ein Review haben und da werde ich recht schnell die Spoilerwarnung raushauen und es gibt ja vielleicht Leute, die sich das da nicht mehr anhören wollen. Nächste Woche gibt es die ultimative Gesprächsrunde zum Thema Comic-Verfilmungen. Und zwar Comic-Verfilmung kann Superhero sein, kann aber auch 300, Dick Tracy und Sin City und Konsorten sein. Und selbst der Film, den David vorhin genannt hatte, der dem Comic-Original wohl nicht gerecht, also nicht gerecht wurde, wäre da möglich gewesen. Und es geht übrigens natürlich nicht darum, weil ich bin kein Hardcore-Comic-Nerd. Es geht, wir sind ja auch mehr der Film-Podcast, deswegen geht es eigentlich mehr darum, wie gut ist der Film. Also es geht natürlich nicht jetzt darum, wie gut wurde das Comic umgesetzt, sondern wie gut funktioniert der Film als Film. Und es dürfen von Superhero-Filmen bis besagte Filme alles genannt und mitgebracht werden. Jetzt kommen wir zur Besprechung, die wir auch nicht zu lange halten sollten, weil wir sind, glaube ich, jetzt schon wieder irgendwo bei 2 Stunden. Besprechung des Films Triangle ist ein, jetzt habe ich natürlich die Aufzeichnung übrigens genauso wie von letzter Woche, wie Victor nicht da, aber die Hauptdarstellerin kenne ich nur aus 30 Days of Night, diesem Vampirfilm, sonst habe ich sie noch keinem Film gesehen, ist, glaube ich, eine britisch-amerikanische Produktion, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich will mal ganz kurz anreißen, also so im allerweitesten, worum es geht. Es geht um eine Frau, die mit ein paar Freunden eine Bootsreise macht und irgendwann kommen sie in einen Sturm und ab da nimmt eine seltsame Geschichte ihren Lauf. Und ich will eben niemandem das Erlebnis, in Anführungszeichen, es soll nicht wertend gemeint sein, versauen. Und deswegen werde ich gar nichts mehr dazu sagen. Ich möchte aber, bevor wir spoilern, einfach mal kurz rumfragen und dass ihr mit einem Wort oder einem kurzen Statement-Satz, möchte ich mal rumfragen in die Runde, wie ihr den Film fandet. Victor.
Genervt.
Patrick.
Ich fand den Film gut.
Du fandst den Film gut. David?
Ja, unterhaltsam und verwirrend.
Und hoffentlich inzwischen wieder dabei, der Podcasten.
Anders.
Ich finde es alles gute Umschreibung. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in die Spoiler-Ecke, weil sonst kann man sich schwer über den Film unterhalten. Und alle, die den Film sich noch angucken möchten, ihr habt jetzt unsere Kurzversion der Bewertung gehört. Die schalten einfach jetzt ab und leihen sich den Film und hören sich es danach an. Weil ihr wollt ja keine wertvolle Sekunde dieser erotischen Männer-Sprechrunde verpassen. Und ich fange einfach mal mit so ein paar Gedankengängen an. Ich habe mich inzwischen, es gibt Leute, die den Film extremst verteidigen, also die in dem geradezu eine Offenbarung sehen und man darf nicht über Logiklöcher, also Plotholes reden, weil dann hätte man den Film nicht verstanden, hat auch eine eigentlich mir sehr geschätzte Person geschrieben. Und ich finde ja, es ist so ein bisschen, hat's was von täglich grüßt das Murmeltier natürlich, weil es ist ja diese Zeitschleife drin. Und aber in einem Negativ-Kontext. Also in täglich grüßt das Murmeltier war ja das, dass er da rauskommen musste und es nur geschaffen konnte, wenn er es schaffte, dass die weibliche Gegenprotagonistin sich in ihn verliebt. Es gab übrigens noch einen Film, der zeitgleich zu täglich grüßt das Murmeltier gedreht wurde, der hieß 12:01, der auch mit diesem Thema Ich sitze in einer Zeitschleife fest spielt.
Ein guter Film.
Ja, genau. Und der hatte das Drama, dass sie gleichzeitig die Idee hatten, gleichzeitig gedreht hatten, aber eben viel länger gebraucht haben als täglich grüßt das Murmeltier. Und der Film damals komplett untergegangen ist. Ich habe ihn mir aber im Kino angeguckt und fand ihn auch sehr gut. Aber was mich gestört hat an dem Film. Mich hat gestört, in Anführungszeichen, die Kausalität. Warum muss sie, wenn sie auf das Boot kommt, alle Leute umbringen? Zweitens, was mich gestört hat, ist diese Abnutzung des, oh Gott, hier ist schon 100 Mal oder so diese Geschichte passiert, also die sehr gut funktioniert, als sie um die Ecke biegt und da 100 Mal diese Freundin von ihr ist, die sie umbringt, also als Leiche. Aber diese Szene wird ja wiederholt. Dann gibt es ja diese Kette, die im Silo gefallen ist. Dann gibt es die Möwen am Ende am Strand. Und warum wird das gemacht? Da hat jemand einen sehr interessanten Ansatz in einem Forum geschrieben, nämlich, dass sie ihren Sohn so schlecht behandelt hat und ihn auch mit dem Autounfall ums Leben gebracht hat und dann in ihrer persönlichen Hölle ist. Und zwar in der Hölle des Sisyphus, das ist dieser Typ, der immer so einen Stein, glaube ich, den Berg hochrollen muss. Und gerade wenn er oben ist, rollt er wieder runter. Und dieser Aspekt, auch da sitzt für mich die Logik nicht drin, weil sie, zumindest im Film, befreit ja ihren Sohn aus den Händen ihres bösen anderen Ichs und hat danach erst den Unfall. Und dann kommt mein nächstes Problem, sie hat den Unfall. Die Leute sagen, sollen wir ihnen helfen? Irgendwas. Und sie geht einfach weg, weil sie weiß, ich muss jetzt auf das Boot. Wenn ich auf das Boot komme, dann habe ich die Chance, ihn nochmal zu retten und diesmal dann nicht den Unfall zu bauen. Und jetzt kommt mein Problem. Wenn sie auf das Boot kommt, hat sie auf einmal total vergessen, warum sie da ist, obwohl sie ja eigentlich schon 15 Mal vorher da war. Und
Sie den Man in Black mittendrin getroffen und das blitzt jetzt.
Genau. Ja, die Bedingung natürlich, dass diese ganze Struktur des Films überhaupt funktionieren kann, ist, dass sie jeden Zyklus vergisst, den sie da durchläuft, im Gegensatz zu Sisyphos, der sich ja dessen bewusst ist, dass er den Stein hochrollt.
Warum trifft sie dann die Entscheidung, mit aufs Boot zu gehen? Und sie benimmt sich ja auch so komisch, als sie aufs Boot geht. Sie ist ja wirklich, I'm on a mission. Ich will meinen Sohn da rausholen. Und deswegen gehe ich jetzt mit und ich gehe auch gar nicht erst ein auf die Frage, wo mein Sohn ist. Sonst würden die Leute ja sagen, ja, dann kommst du doch nicht mit auf den Segeltrip. Aber dann nachher ist sie wieder total überrascht, als sie dieses Boot entern. Und in der Phase ist ja eigentlich nichts passiert. Und was für mich das nächste Interessante wäre, sie muss ja irgendwann ein erstes Mal da gewesen sein, wie in aller Welt kam sie darauf, dass sie die anderen Leute umbringen muss? Und woher weiß sie, ich muss aber alle umbringen und es perfekt schaffen, um aus diesem Zyklus heil rauszukommen? Und das ist so das, was so seltsam ist, weil diese Fragen beantwortet der Film nicht. Aber ich lasse euch mal auch einfach zu Wort kommen. Wie seht ihr meine Kritikpunkte?
Na, ich kann vielleicht anknüpfen daran. Und was mich so furchtbar genervt hat an dem Film, war, dass ich habe ihn in der Torrent Special Edition gesehen. Das heißt, okay, ich konnte ihn auch ganz gut skippen durch den Videobalken und was ich auch irgendwann dann getan habe. Der Film fällt ja so ein bisschen in die Sparte Rätselfilm, nenne ich es mal. Also ein Film, der dem Zuschauer ein Rätsel aufgibt, mit dem Versprechen, dass, wenn er das Rätsel löst, im Idealfall auf einen Gedanken kommt oder auf eine Deutungsebene, die größer ist als die Handlung selbst. Bei dem Film ist es ein bisschen so, dass das Lösen des Rätsels eigentlich zu nichts anderem führt, als die Handlung des Films überhaupt zu verstehen.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen schwach. Ich finde es auch vermessen gegenüber dem Zuschauer und ein bisschen billig, ihm einfach sowas fortzusetzen und zu sagen, hier, übernimm du mal den Rest, damit du überhaupt verstehst, worum es geht auf der Handlungsebene in diesem Film. Gar nicht erst, was Philosophie oder irgendwelche Bedeutungen betrifft oder sowas. Und dazu gibt er dem Zuschauer ja dann noch so einfache Mittel. Sie sprechen ja irgendwann über Sisyphos oder über diese griechische Mythologie, sodass man dann eben als, sage ich mal, als Forenteilnehmer dann darüber diskutieren kann. Und irgendwie hat mich das furchtbar genervt. Ich fand es sehr faul. Diesen Film schlüssig und chronologisch zu erzählen, ja, wäre so unglaublich schwer gewesen. Dass ich glaube, auch dieser Regisseur mit seinem Talent hätte das so nicht hinbekommen. Ganz ehrlich.
Ja, also du bist auf jeden Fall einer Meinung mit mir, dass da irgendwie Logiklöcher drin sind, oder nicht?
Nee, ich würde gar nicht von Logiklöchern sprechen, aber ich würde mir zum Beispiel nicht die Mühe machen, da irgendetwas zu knacken, um irgendwas zu verstehen, weil ich ganz genau weiß, das Einzige, was ich am Ende verstehen werde oder würde, ist, worum es überhaupt in dem Film ging, aber nicht mehr.
Ja, also weißt du, was ich meine? Aber der Film ist doch in sich, in seiner Schleife, nicht schlüssig, weil man weiß nicht, wie sie da das erste Mal auf die Idee kam, zu töten. Und ich finde, der Film, was ich cool fand, ist, dass man, wenn man Richtung Ende kommt, auf einmal kapiert, ach geil, jetzt bin ich gleich wieder am Anfang. Also nicht nur dieses Schiff-Ding ist eine Zeitschleife, sondern das ganze Größere, also den Anfang, den man schon gesehen hat, da befand man sich schon in der Schleife. Das fand ich schon so einen kleinen What-the-fuck-Moment,
ja,
den ich genossen hatte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe jetzt auch wirklich super lange die Klappe gehalten und
ja, du darfst jetzt
diese gesamte Cornflake-Girl und Tori Amos-Geschichte, da musste ich mir schon stark auf die Zunge beißen. Bei Triangle, und ich muss euch ja voll und ganz recht geben, es ist kein großartiger Film, über den man lange philosophieren und denken kann. Und er schüttet das Kind mit dem Badwasser aus, wenn man das so sagt, indem schon im Film verraten wird, was es halt mit diesem Sisyphus auf sich hat und so weiter und so fort. Aber es gibt halt selten Filme, die es schaffen, mit dem, ich sage mal, etwas geringen Budget ich will jetzt nicht unbedingt philosophisches Gedankenkonstrukt, aber zumindest eine gewisse Vorstellung den Zuschauer zum Denken zu bringen, über eine gewisse Vorstellung nachzudenken. Dieses Beispiel ist sehr weit hergeholt, aber wenn man sich zum Beispiel an Matrix erinnert. Matrix, der erste Teil, klar, da gibt es auch dieses philosophische Grundgerüst, dass man nicht weiß, ob man selber halt jetzt gerade in der Realität ist oder nicht und nur ich selber weiß, dass ich existiere und so weiter und so fort. Der Film hat genau solche Logiklöcher. Es macht eigentlich auch in Matrix keinen Sinn, dass da irgendwelche Leute Menschen als Batterien benutzen. Die gleichen Probleme hat Triangle auch. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber ich finde das halt toll, dass es manchmal einen Film gibt, der erst wie ein relativ Standard 0815 Horrorfilm daherkommt. Und das war nun mal Trine, als ich ihn angeguckt habe in der guten Video 1-Euro-Videotheken-Version, dachte ich am Anfang, oh, okay, ja, alles klar, die sind jetzt auf dem Schiff und da rennt irgendwie so ein Irrer rum und der bringt die alle um, ja, ich verstehe das schon. Aber dann doch plötzlich eine gewisse Tiefe mitbrachte. Und der Film lebt dann halt von seinen Momenten, wo man dann halt diese Freundin oftmals kopiert da tot in immer wieder anderen Posen rumliegen sieht. Und ich gebe dir da auch voll und ganz recht, Philipp, dass dieses Modul oder dieses Element wird da häufig benutzt oder auch zu häufig benutzt. Aber trotzdem, finde ich, wächst der Film während des Zuschauens. Und das finde ich für so eine Art von Film sehr überraschend.
Völliges Agree. Aber, also erstmal muss ich dazu sagen, ist jetzt nicht ein Film, wo, wenn jemand sagen würde, soll ich mir den leihen, dass ich sagen würde, oh Gott, der ist so scheiße, guck ihn dir nicht an. Ich bin nämlich auch so ein bisschen diesem Hype-Ding erlegen, dass du gesagt hast, hol ihn dir. Und ich gab ihn nicht in die Videothek, ich habe ihn für teures Geld mit 3D-Cover bei Amazon bestellt. Hatte ich natürlich, nein, ist gar nicht nötig, weil ich bereue es jetzt nicht in dem Sinne. Aber ich habe natürlich dann irgendwie extrem viel erwartet und ich habe dann in diversen Foren immer nur, nein, ich will gar nichts zu dem Film sagen, weil sonst müsste ich spoilern und super Film und so gelesen. Deswegen hatte ich entsprechende Erwartungen an den Film, was natürlich immer, wie wir vorhin schon gesagt haben, der Film ist auch immer so wie der Zuschauer und gerade diese Hype-Geschichte ist auch ein extrem interessantes Thema, weil man mehr erwartet. Aber ich fand, und da bin ich mit Victor, glaube ich, auf einer Linie, ich fand den Film ab der Geschichte auf dem Boot einfach anstrengend. Und vielleicht soll das ja auch die Philosophie sein, dass das natürlich kein Zuckerschlecken ist, wenn man in so einer Hölle, in so einer Zeitschleife sitzt, in Anführungszeichen. Aber ich fand es einfach nervig, dann schon spätestens beim zweiten Mal dachte ich, oh nee, und jetzt wieder. Und ich fand auch einfach die Darsteller teilweise auch keine Wucht. Und ich fand dieses extreme What the fuck Erlebnis, ich hatte am Ende das einmal eben und man hat das, wenn sie da um die Ecke biegt und so und ich stimme dir zu, hätte ich den Film aus der Videothek geliehen und hätte gedacht, das wäre so ein Standard-Slasher-Film, wo sie vielleicht eine Bootsfahrt machen, irgendwelche Bösen kommen und killen sie, dass ich positiv überrascht gewesen wäre und gesagt hätte, wow, der Film hat ja doch eine andere Ebene noch, bin ich völlig deiner Meinung, aber ich fand ihn trotzdem, also zum Beispiel, ich fand ihn nicht spannend. Ich war nicht wirklich gespannt. Ich war mehr so, ich will jetzt wissen, wie es weitergeht. Also dann, aber mehr, damit ich endlich hier aus diesem Ding befreit werde. Und ich hoffe, ich habe jedes Mal gehofft, bitte ist das jetzt der letzte Versuch, die Leute umzubringen. Und diesmal gelingt es nicht, dass ich den Scheiß mir nochmal angucken muss.
Ja, eine kleine Sache wollte ich noch ganz kurz einwerfen. Ich meine, warum muss Sisyphus eigentlich die ganze Zeit diesen Stein hochrollen?
Mit den Göttern gebaut.
Genau. War da. Er wird ja bestraft. Und jetzt, Achtung, große Glühbirne über meinem Kopf. Was ist, wenn die Hauptdarstellerin bestraft wird von den Göttern, sage ich jetzt mal, indem sie halt jedes Mal ihre Freunde und Bekannten umbringen muss? Ich meine, sie tut das ja nur. Ob das tatsächlich die Lösung ist, ist ja gar nicht wahr, denn sie bleibt ja in dieser Schleife gefangen. Vielleicht, wenn sie sie ja nicht umbringen würde und würde sie schon vorher überzeugen können, nicht in diesen Sturm zu fahren oder nicht auf dieses Boot zu gehen oder irgendeine andere Lösung zu finden, dann würde sie vielleicht aus dieser Schleife rauskommen.
Nee, aber das stimmt nicht. Aus der kleinen Schleife kommt sie ja raus, indem sie alle umbringt. Sie verrockt es dann eben nur, weil sie das dann scheinbar wieder vergisst, sich und ihren Sohn rettet und dann den Autounfall hat. Deswegen geht sie ja überhaupt nur wieder in die Schleife. Sie könnte ja auch.
Ja, aber ganz kurz, es ist ganz interessant, was gerade passiert und die Diskussion, die sich gerade entspinnt, weil du auch vorhin Matrix erwähnt hast, der auch damals zu vielen Diskussionen geführt hat. Der Unterschied ist, dass Matrix mich als Zuschauer eingeladen hat, mir Gedanken zu machen über virtuelle Realität, den Realitätsbegriff überhaupt, also Dinge, die über den Film hinausstrahlen, die man auch diskutieren kann und darüber nachdenken, ohne den Film überhaupt jemals gesehen zu haben. Bei Triangle ist es nämlich genau anders. Da muss ich all diese Dinge verstehen und die ganzen Gedanken, die ich mir machen muss, sind notwendig, damit ich den Film überhaupt verstehe. Weißt du, was ich meine? Das hat mich gestört an dem Film.
Das ist deine Meinung. Du kannst ihn aber auch so sehen.
Ja, aber natürlich meine Meinung. Welche soll es sonst sein?
Ist eine Anreihung von What-the-fuck-Momenten einfach. Warum nicht? Sie schläft noch, es ist sie träumt, es ist ein Albtraum, den sie nie wieder aufwacht. Kann alles sein. Also.
Philipp, aber nur noch mal ganz kurz. Und dann komme ich noch mal zu diesem Matrix-Vergleich, der wirklich ein wenig weit hergeholt ist. Tut mir wirklich leid. Aber du sagst ja gerade, sie durchbricht die Schleife, indem sie alle Leute umbringt. Das ist ja gerade das, was ich eben nicht meine. Was ist? Diese Schleife ist ja noch viel größer. Der Verlust ihres Kindes, dann wieder das ist ja eigentlich die Schleife. Sie ist ja bestimmt traurig darüber. Ich meine, traurig ist jetzt ein viel zu kleines Wort
dafür. Nein, aber die Schleife könnte sie, was ich meine ist, wenn sie, es ist ja keine Schleife, sie wird ja eher praktisch gerebootet, wenn sie auf dem Schiff die Schleife, die sich da immer wieder wiederholt, wenn sie die durchbricht, dann wird sie wieder an die Anfangsstelle, nämlich am Strand, zurückgehauen und hat dann die Chance, wenn sie nicht mehr aufs Boot gehen würde, würde sie nicht mehr in der Schleife sein.
Ja, okay. Gut, okay, sehe ich ein, obwohl ich halt immer noch glaube, dass ihr Verhalten im Film immer noch falsch ist. Also das ist ja kein positives, der Film hat ja kein Happy End in dem Sinne. Gut, okay, noch diese andere Sache mit Matrix, okay, es ist völlig klar, aber das Problem ist ja, dass dieses Gedankenkonstrukt, dass man halt den Matrix aufbaut, halt dieses, ich weiß nicht, ob ich wirklich existiere oder ob die Realität, die mir vor meinen Augen ist, tatsächlich die echte ist, die kann man ja manchmal nur schwer Leuten begreiflich machen. Besonders wenn man sich noch nie mit Philosophie oder irgendwas beschäftigt hat, dann ist das ja irgendwie schwer, irgendwie in einem Gespräch beizubringen. Aber das wird in dem Film eigentlich sehr geschickt in einer relativ modernen Action-Story verpackt, mit irgendwie so ein bisschen Anime-Elementen und so weiter. So ähnlich wie diese Geschichte mit, ohne jetzt hier zu viel zu spoilern, Sophies Welt von Gardner heißt, glaube ich, der Autor, wo man am Ende des Buches, ich weiß nicht, darf ich das kurz spoilern? Okay, ja. Oder auch nicht, wo am Ende des Buches halt irgendwie etwas herauskommt, was halt auch wieder mit dieser Wer bin ich in diese Wer bin ich Welt fasst, fällt. Und das schafft halt Triangle auch. Und man kann das halt sich mit ganz vielen Leuten angucken und genau halt so ein Gespräch, wie wir es gerade führen, danach mehr oder weniger aufbauen. Und deshalb finde ich so ein Film wie Triangle, auch wenn er ganz viele, auch wenn dieser eine Schauspieler, der dann irgendwie dieses Loch im Kopf hat, so unglaublich schlecht ist, meiner Meinung nach. Und auch viele Sachen sehr arg konstruiert wirken und manche Kämpfe ein bisschen bescheuert sind, macht so ein Element doch wirklich viel Spaß. Also,
ja, aber die grundlegende Idee von Sisyphos philosophisch ist ja, dass im Grunde jeder von uns Sisyphos ist. Jeder von uns rollt seinen Stein hoch, ob das eine Liebesbeziehung ist oder jeden Tag zur Arbeit zu gehen, und wir sehen ihn wieder runterrollen. Und trotzdem versuchen wir es immer wieder, den Stein hochzubekommen, egal wie oft er runterrollt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diesen Stein schon hochgeschoben habe. Und und es ist ja wirklich so, dass du irgendwann dann deine ganze Existenzberechtigung, deinen ganzen Lebenssinn darin siehst, diesen Stein hochzurollen. Das ist unsere Aufgabe als Menschheit. Der Film, das behandelt der Film ja gar nicht. So weit geht er ja nicht. Es gibt ja nicht den Punkt in dem Film. Warte mal, ich habe hier gerade so eine Rückmeldung von David.
Ja, ich glaube, der David.
Du hast dein. Bitte drehen Sie Ihr Radio leiser, sagen Sie im Radio. Ja.
Was, wie, wo?
Was denn? Ganz kurz, und so weit kommt der Film ja gar nicht. Da bleibt ja auf so einer sehr grafischen Ebene. Noch was anderes, weil Philipp hat eigentlich meiner Meinung nach die wichtigste Sache überhaupt vorhin angesprochen. Der Film ist ja ein Horrorfilm und so sollte man ihn, glaube ich, auch behandeln. Man sollte sich fragen, wie gut ist der Horror neben all diesen ganzen Diskussionen und Überlegungen, die sich da entspinnen. Und ich glaube, der Horror, den der Film erzählt, ist nicht gerade so stark, weil man, ich glaube, genau ab dem Moment, wenn man begreift, dass sie all diese Morde begeht und dass ja dadurch das ganze Wesen von Horror wird dadurch eigentlich aufgegeben in dem Moment, das Unbekannte.
Ja, da gebe ich dir voll und ganz recht. Also Triangle ist nicht so ein guter Horrorfilm, wie Matrix dann im Endeffekt dann noch ein Actionfilm ist.
Ja.
Ganz kurz noch, Carsten, du hast dir so auf die Zunge gebissen wegen des Cornflake Girls. Du darfst jetzt richtig stellen, was auch immer wir falsch gesagt haben.
Nein, ihr hattet von einer Band gesprochen, etwas zum Thema Country Rock, ein Mädchen in einem Bienenkostüm.
Ja.
Das ist vom Tori Amos, und also das ist das Musikvideo zu dem Song Cornflake Girl. Und,
okay. Nein.
Doch, ganz nein. Sicher. Nicht?
Nein, ist nicht Tori Amos.
Ganz sicher nicht
Cornflake. Hundertprozentig. Ich weiß, welches Lied Philipp meint, weil ich bin eine Zeit lang voll abgefahren auf den Song.
Du meinst jetzt nicht irgendwie Professional Widow von Armin van Helding oder wie er
heißt? Nein, ich habe deswegen auch gedacht, das wäre R.E.M. oder sowas, was ja zumindest mit Country Rock so vom Klang im gröbsten vereinbar wäre. Und ich glaube auch, dass es nicht Tori Amos war. Ich glaube echt, dass es eher so eine Rockband
okay.
war. Ich dachte eben,
Philipp, die Band, ich sage es jetzt, die Band heißt Blind Melon und der Song genau. heißt No Rain.
Genau. Wie hast voilà. Du das jetzt rausgefunden? Hast du B-Girl Dancing bei Google
eingegeben? Ich habe bei Google eingegeben, Video with the B-Girl.
Cool. Na bitte. Google hat unser Leben einfach, wir sind so viel schlauer mit Google. Aber,
nee, weil es musste sein, weil ich musste das...
Ihr habt voll und ganz recht.
Ich musste das Gespräch von Tori Amos weglenken, weil ich hasse Tori Amos.
Ich hasse das. Wieso hasst ihr Alanis Morissette und Tori Amos? Die sind beide unglaublich gut.
Ich hasse Alanis Morissette, aber... naja,
ich heute liebe Alanis Morissette.
Ja, stimmt, du warst das. Ihr zwei... Ja. Die Geschmäcker in Musik sind verschieden, aber es tut mir
ich
leid.
Ich mag Bananen.
Tori Amos habe ich jetzt zum Beispiel gar keine Aversion gegen, die ist mir eigentlich egal. Aber, Alanis Morissette fand ich immer scheiße. Also
ganz aktiv. Kurz, um nochmal zurückzukommen zu Triangle, ich mochte den Anfang sehr. Ich mochte diese Szene mit dem Schiff, wenn sie da segeln gehen und dann plötzlich dieser Sturm über sie hereinbricht. Das fand ich super. Das hat mir irgendwie gefallen, weil das hatte so eine Form von Mystery, die ich so nicht erwartet habe, vielleicht auch nicht so oft kennen Film. Das fand ich klasse.
Ja, ich finde auch trotzdem, muss ich jetzt mal wieder dem Carsten den Rücken stärken, ich finde schon, dass der Film zumindest, also besser als die 100. Teenager fahren aufs Land und werden von Redneck-Psychos zerstückelt Geschichte erzählt. Von daher finde ich, hat der Film zumindest schon mal den Ehrenpreis gewonnen, dass er versucht, mal was völlig Neues zu machen.
Ihr müsst mir jetzt hier keine Brotstückchen hinwerfen. Ich bin eingeschnappt und rede mit euch nicht mehr.
Okay, nur weil wir Tori Amos scheiße finden. Und
Triangle nicht mochtet und Alanis Morissette
nein,
doof
ich
findet.
Nein, ich gesagt, dass ich's nicht
ich bin enttäuscht.
Ich fand ihn, es ist weder so, dass ich sagen kann, ich finde die total scheiße, noch ist es so, dass ich sagen kann, ja, das ist seit langem mal wieder ein guter Film, aber ich fand ihn ein interessanter Film und deswegen finde ich es auch gut, dass wir ihn besprochen haben. Es ist nämlich ein Film, wo man extrem viel sich darüber unterhalten kann, was Victor wieder recht gibt, weil man eben überhaupt mal rausfinden muss, was da überhaupt jetzt genau passiert. Und ich bin nach wie vor so, dass ich sage, es kann mir niemand eine eindeutige Antwort geben, wie die Scheiße angefangen hat, zum Beispiel. Also,
ich glaube, das kann ja nicht mal der Regisseur geben.
Ja, das mag sein. Aber ich wurde, wie gesagt, von einer Person, also nicht ich direkt, sondern es wurde mit erhobenem Zeigefinger gesagt, seid vorsichtig, über Logiklöcher zu reden, vielleicht habt ihr dann den Film nicht verstanden. Aber die Person, die auch eine Hörerin des Podcasts ist, darf das dann ja uns vielleicht mal chronologisch genau aufschreiben, was da passiert.
Aber ich finde ja, wir hätten den nochmal verschieben sollen, die Besprechung.
Nee, finde ich nicht. Also ich finde doch. Ich find
doch,
gut,
das wäre so eine Running Gag gewesen.
Jetzt hinter uns haben. Und das nächste Mal suche ich den Film aus, den sich alle angucken müssen. Und ich finde es übrigens ein Skandal, wenn ich das mal hier outen darf, dass der Carsten sich immer noch nicht den wunderbaren Film Das Leben der Anderen angeguckt hat. Aber
guck ich jetzt auch nicht mehr. Ich gucke
Rambo. Du gehst jetzt in dir Mate-Tee aufsetzen, dein lila Batik-Seidenhöschen anziehen und dann bei Kerzenlicht ein bisschen Alanis Morissette hören.
Genau, ich habe die DVD hier in der Hand. HGWXX7. Was soll das sein? Ich verstehe nichts.
Die kommen dann zu dir, Christian. Ich mag Alanis Morissette und Kerzenlicht auch.
Okay, jetzt wird's ein bisschen homoerotisch, aber warum auch nicht? Wir nehmen sie alle mit hier in unserem Podcast. Ich würde sagen, wir kommen zu einem Ende. Nächste Woche wieder gewohnt mit den Filmen, die wir gesehen haben. Und gewohnt diesmal das Thema, vielleicht, dass wir es nächste Woche mal anders anpacken, nicht, dass wir die Top Ten, die nicht chronologische, um diesen Running Gag nochmal zu bringen, Top Ten im Rundenformat besprechen, sprich, dass immer einer einen nennt und einfach zeitlich irgendwann Stopp machen, dass es gar nicht so sehr eine Top Ten ist, sondern eher so, wir bringen jetzt mal die besten Filme des Comic-Genres, schmeißen wir in die Runde und besprechen es, weil es wurde oft vorgeschlagen und dann hat auch jeder irgendwie gleich viel Redezeit. Und ich finde auch, wir nehmen den Carsten das nächste Mal nicht rein. Nicht, dass er sich auf die Zunge beißen will, weil wir ein Tori Amos-Video besprechen, was gar kein Tori Amos-Video ist. Aber dann sage ich mal Tschüss an alle Hörer. Genau, noch ganz wichtig. Bitte, bitte, wenn ihr eine Meinung habt, das muss ich das nächste Mal übrigens am Anfang vom Podcast sagen, erinnert mich dran, schreibt an zelluleute@gmail.com und werdet natürlich Fan auf unserer Seite, bis jetzt noch einzigen Seite, facebook.com/zelluleute und erzählt vor allem allen euren Freunden, Eltern, Haustieren von diesem Podcast und wie gut er ist.
Und ich wollte mich nochmal dafür bedanken, als Gast dabei sein zu können. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Und ach, du wirst nächste Woche nicht dabei sein.
Was ist denn nächste Woche?
Comic-Verfilmungen.
Ich könnte dabei sein, aber ich würde gerne nur über einen Film sprechen.
Das ist völlig okay.
Also ich würde gerne nur einen Film vorstellen.
Das ist völlig okay.
Irgendwas mit Bananen wird
jetzt. Ich glaube, wenn wir nächste Woche reihum machen, dann hat niemand was dagegen, wenn wir halt dich dann ab der ersten Runde skippen. Aber du kannst ja zu jedem Film, den wir besprechen, sagen, ich nehme mal an, was du an dem Film so hast.
Ja, super.
Aber das braucht man ja auch. Okay, dann sage ich Tschüss und ihr sagt auch Tschüss und das war's dann.
Tschüssi.
Tschüss. Tschüss.
Ja, tschüss. Ja, Banane.
Okay. Okay. Hey, war cool.